Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag. Es ist Alltag für tausende Kinder und Jugendliche und vieles bleibt im Verborgenen. Sexueller Missbrauch. Bei Sportvereinen haben wir es erlebt und gesehen in einer Dokumentation, die uns, glaube ich, alle sehr bewegt hat. Die Fälle aus dem Schwimmsport haben uns da in den letzten Tagen aufgeschreckt. Aber auch an anderen Orten, in der Schule, in der Familie, in der Kirche, polizeilich erfasst wurden letztes Jahr 17.000 Fälle. Das sind 40 Kinder am Tag. Also in jeder Schulklasse sitzt ein missbrauchtes Kind, statistisch gesehen. Zwei Drittel davon sind Mädchen und die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Wie Kinder und Jugendliche schützen vor sexuellem Missbrauch, vor sexualisierter Gewalt. Das ist unser Thema heute bis 11. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Da schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Was erwarten Sie von der Gesellschaft, von der Politik? Was sind Ihre Erfahrungen in Ihrem ganz persönlichen Umfeld? Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. Sexualisierte Gewalt. Wie können wir Kinder schützen und Täter entdecken? Und wir haben zwei Gesprächspartnerinnen. Angela Marquardt ist hier bei mir im Studio, einst Politikerin für die PDS in den 90er Jahren, dann für die SPD, inzwischen Mitglied im Betroffenenrat bei der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Schönen guten Morgen, Frau Marquardt.
Schönen guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Und Tanja von Bodelschwing ist in Kiel in einem Studio. Sie ist Sozialpädagogin im Vorstand im Beratungsverein Nina, ebenso. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Frau Bodelschwing, was bietet Ihr Verein an?
Also in erster Linie sind wir Träger vom Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Das ist eine bundesweite Unterstützungsstruktur, würde ich mal sagen. Da können Menschen, die Fragen zum Thema haben, die betroffen sind, die einen Verdacht haben, also im Grunde egal mit was zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Jungen, anrufen oder auch schreiben. Wir haben auch eine Online-Beratung. Und wir haben auch ein bundesweites Telefon zum Thema organisierte sexualisierte Gewalt.
Und dieses Telefon, das führen wir natürlich auf unserer Internetseite. Da können Sie das sehen, deutschlandfunkkultur.de. Dort finden Sie viele Möglichkeiten der Hilfe und auch Ansprechpartner und auch den Online-Link zu Ihrer Online-Hilfe. Ich sage es aber schon nochmal, Hilfe, Telefon, Missbrauch online. Ne? Das ist also ein bisschen lang der Titel, aber also Hilfe-Telefon-Missbrauch.online. Das ist die Online-Hilfe.
Ja, genau.
Ja. Von Nina e.V., Tanja Bodelschwing und Angela Marquardt. Sie haben ja lange gebraucht. Sie haben vor jetzt inzwischen 7 Jahren in einem Buch öffentlich gemacht, dass Sie selbst Betroffene sind. Sie haben lange gebraucht, um über Ihre eigene Missbrauchserfahrung zu sprechen. Warum eigentlich?
Naja, warum braucht man lange, über solche persönlichen Erfahrungen zu sprechen? Bei mir ist das ja noch gekoppelt mit einer anderen Familiengeschichte. Sie haben das Buch ja angesprochen, das ich geschrieben habe. Und das ist ja kein Thema, wo Sie mal eben beim Bier mit Freunden drüber talken, sondern Sie beschäftigen sich selber damit. Sie haben große Schamgefühle. Sie können viele Dinge gar nicht begreifen. Man hat gar keine Worte dafür. Und nicht nur Mann, sondern auch ich hatte keine Worte dafür. Hab mich gefragt, bin ich schuld? Bis heute trägt man diese Schuldgefühle in sich. Und da, wo große Scham, große Angst, auch darüber zu reden, ausgegrenzt zu werden, als Lügnerin dazustehen, das ist eine Kombination aus vielen Faktoren. Und auch ich unterhalte mich lieber über mein Lieblingsbuch oder meinen Lieblingssportverein. Und wir sehen ja auch, wie die Gesellschaft mit diesem Thema umgeht. Und dieser Schritt, den in die Öffentlichkeit in meinem Fall ja auch, man muss ja nicht zwangsläufig immer in die Öffentlichkeit gehen, dieser Schritt, dieses Thema für sich selbst nicht mehr zu beschweigen und annehmen zu können, ja, das ist mir passiert. Das war bei mir ein sehr, sehr langer Prozess, den ich natürlich auch nicht ganz alleine bewältigt habe und den man sich erstmal stellen muss. Dafür braucht man sehr viel Kraft.
Das Schweigen brechen, das ist auch unser Thema heute Vormittag, wie wir das Schweigen brechen können, wie wir dazu auch motivieren können, darüber zu reden und das eben nicht zu verheimlichen. Sexualisierte Gewalt, wie können wir Kinder schützen und Täter entdecken? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de und ich sag's nochmal auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Dort finden Sie auch jetzt schon verschiedene Ansprechpartner und Hilfsmöglichkeiten. Und wenn wir über das Reden, das sich öffnen über dieses Thema sprechen. Wir haben es ja schon gehört von Ihnen, Angela Marquardt. Das hat lange gedauert und Sie haben ein Buch vorgelegt vor einigen Jahren. Noch jetzt fällt es vielleicht nicht allzu leicht, darüber zu sprechen. Ist immer wieder die Frage, wie bezeichnet man das eigentlich, wovon wir hier sprechen, wenn wir von sexueller Gewalt, von Missbrauch, von sexualisierter Gewalt sprechen. Also Karl-Heinz Kohn zum Beispiel schreibt uns eine Mail: Ich habe seit langem eine ungeklärte Frage, warum wurde im öffentlichen Sprachgebrauch irgendwann vom Begriff sexuelle Gewalt auf den Begriff sexualisierte Gewalt umgeschwenkt? Wie erklären Sie das, Frau Marquardt?
Ich glaube nicht, dass es den einen Umschwenk bei den Begrifflichkeiten gegeben hat, sondern Betroffene selbst suchen, nehmen die Begriffe, die für sie passend sind. Ich persönlich zum Beispiel lehne den Begriff Missbrauch ab, weil der im Umkehrschluss suggeriert, dass es auch einen positiven Gebrauch von Kindern gibt. Kinder sind aber nicht zu gebrauchen. Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten, wo man nicht im Zusammenhang von Gebrauch, Missbrauch sprechen soll. Es gibt aber Betroffene, das muss man ganz klar sagen, für die dieser Begriff wichtig ist, die diesen Begriff benutzen wollen. Für mich war immer wichtig, dass die Dimension der Gewalt damit drin ist. Für mich ist, egal in welcher Form es stattgefunden hat, immer Gewalt im Spiel. Und deswegen benutze ich den Begriff sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt und wie gesagt weniger den Begriff Missbrauch. Ich bin mir aber im Klaren darüber, dass die meisten Menschen über den Begriff Missbrauch abgeholt werden, weil es der Begriff ist, der am häufigsten benutzt wird. Auch die unabhängige Beauftragte hat ja diesen Begriff in ihrer Funktionsbezeichnung. Und insofern würde ich nicht von einem Wechsel von einem zum anderen Begriff sprechen, sondern Betroffene, die immer mehr in der Öffentlichkeit, und man muss ja dazu sagen, Betroffene haben schon immer gesprochen. Vielleicht ist die Wahrnehmung heute häufiger, aber Betroffene haben seit Jahrzehnten ihre Geschichten erzählt und haben natürlich die Begriffe benutzt, die für sie möglich sind. Ich kann auch nicht jeden Begriff aussprechen, wenn ich darüber rede. Es kann zu Triggersituationen kommen. Das heißt, es muss für die Betroffene, für den Betroffenen passend sein. Und dann haben wir Medien, und die halt auch Begrifflichkeiten nutzen. Ich würde aber niemals einen Begriff vorschreiben. Nur für mich ist, wie gesagt, die Dimension der psychischen und physischen Gewalt, die da drin steckt, am wichtigsten. Ich habe es als Gewalt erfahren.
Ja, Tanja von Bodelschwing, Sie sind an diesem Telefon, an bundesweiten Hilfetelefon sexueller Missbrauch, so heißt es ja. Wir haben es gerade gehört von Angela Marquardt, dass dieser Begriff Missbrauch für Sie schwierig ist. Wie ist es bei Ihnen mit den Begrifflichkeiten? Welche nutzen Sie?
Wir nutzen im Grunde alle drei Begriffe. Also wir heißen Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Das hat auch den Hintergrund, dass das immer noch der Begriff ist, der im Strafrecht Anwendung findet. Ja. Darüber wird ja auch diskutiert. Und Frau Marquardt sagte eben schon ganz richtig, damit haben wir schon den Eindruck, holen wir die allermeisten Menschen erstmal ab. Wir wissen aber sehr wohl, und da wäre ich auch sozusagen genau auch bei dem Punkt, den Frau Marquardt eben schon sagte, es geht um Gewalt. Also das ist das Zentrale, und es geht um Gewalt, die sexualisiert ausgeübt wird. Vielleicht auch nochmal den Schwenk jetzt zu der Eingangsfrage. Und Gewalt ist eigentlich für die Betroffenen das zentrale Element. So, also es, ja, sie sind betroffen von schwerer Gewalt, von Grenzüberschreitungen, die massiv sind. Und auch das ist für uns eigentlich in der Beratungsstelle das Allerwichtigste. Genau. Hilfetelefon sexueller Missbrauch, der Begriff führt immer wieder ein bisschen zu Diskussionen. Das ist einfach so. Und wir wollen damit natürlich deutlich nicht suggerieren, dass es auch einen Gebrauch gibt, aber der Begriff bringt das ein bisschen mit sich, dass man das ja auch denken könnte. Und ich finde es auch vollkommen richtig, darüber zu sprechen.
Weil mit Sexualität hat das vermutlich relativ wenig zu tun, sondern vielmehr mit Gewalt und Machtstrukturen.
Absolut, ja. Also das Machtstrukturen sind ein zentrales Element, ein zentrales Thema. Es geht eigentlich immer um Macht, Ausübung von Macht und Ausnutzen, auch Missbrauchen von unterschiedlichen Machtpositionen und Ausnutzen von Abhängigkeiten.
Also vielleicht einigen wir uns auf den Begriff sexuelle Gewalt. Vielleicht wäre das eine Begrifflichkeit, mit der wir vielleicht in diesen nächsten zwei Stunden irgendwie operieren können. Vielleicht doch nochmal die Nachfrage nach der sexualisierten Gewalt, diese Begrifflichkeit. Woher kommt die?
Ich kann das auch gar nicht so ganz genau sagen. Tatsächlich, das ist, wird ja immer viel diskutiert, diese Begrifflichkeit. Und ich weiß von vielen Fachleuten und auch vielen Betroffenen, die das eigentlich einfach auch noch konkreter formuliert werden, dass es eine Gewalt ist, die sexualisiert ausgeführt wird.
Ja. Aber genau. Vor allem geht es ja um das Darüber sprechen, um das Schweigen zu brechen.
Ja, und es geht vor allen Dingen darum, eben zu sagen, worum es geht, dass es um Gewalt geht. Zum Beispiel wird ja häufig in der Öffentlichkeit dann über Pädophilie diskutiert. Und die wenigsten Täterinnen und Täter, und so war es auch in meinem Fall, sind nicht im klassischen Sinne Pädophile, sondern es sind, wie Frau Butschwing auch schon gesagt hat, sozusagen Abhängigkeiten ausnutzende Gewalttäter, wo es nicht unbedingt immer um das Krankheitsbild Pädophilie geht. Und deswegen ist es auch so wichtig, über diese Begrifflichkeiten zu diskutieren, damit nicht immer, ja, da sind die Pädophilen und das sind irgendwie böse, sondern es geht hier um Machtstrukturen, es geht, wie gesagt, um das Ausnutzen von Abhängigkeiten. Und je genauer ich darüber rede, was Betroffenen passiert, umso eher kann ich ja am Ende des Tages dann auch über Täterstrukturen, über begünstigende Strukturen, warum konnte, wie, weshalb das und jenes passieren. Je schwammiger ich bleibe, umso weniger kann ich ja diese begünstigenden Mechanismen, die passieren, und am meisten in der Familie, das muss uns im Klaren sein, auch wenn alle immer über die Institutionen, Kirche, Sport und Schule sprechen, am meisten passiert sexuelle Gewalt in Familien. Und je genauer wir Betroffenen zuhören, den Sprachgebrauch, den sie nutzen, für uns sozusagen mitnehmen, umso eher können wir dann auch Täterstrukturen und so weiter aufdecken und darüber aufklären.
Wer ruft bei Ihnen an, Tanja von Bodelschwing, bei Ihrem Hilfetelefon?
Also es ist relativ unterschiedlich, aber so grob gesagt könnte man deutlich machen, dass es so etwa die Hälfte der Menschen sind, die selbst betroffen sind. Das sind erwachsene Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend sexualisierte oder sexuelle Gewalt erfahren haben und entweder in einer tiefen Krise jetzt sind, manchmal mitunter und auch häufig eigentlich das erste Mal darüber sprechen am Telefon. Manchmal ist es dann schon viele, viele Jahre her. Und es rufen viele Menschen an, die einen Verdacht haben, die eine Vermutung haben, die sich Sorgen um ein Kind machen. Zum Glück wird diese Zahl auch immer mehr an Menschen, die mit einem komischen Gefühl anrufen und sagen, ich habe da was gesehen, ich habe da was beobachtet und eigentlich brauche ich mal einen schnellen Rat dazu oder irgendwie eine Idee, wie ich damit weitermache.
Haben Sie das Gefühl, dass man in den letzten Jahren offener darüber angefangen hat zu sprechen?
Also es sind auf jeden Fall immer mehr Anrufe am Telefon geworden. Also ich habe das Gefühl, die Aufmerksamkeit hat sich schon nochmal verändert, auch in der Corona-Zeit, sage ich jetzt mal. Da hatten wir auf einmal ganz viele Anrufe auch von Nachbarn, Nachbarinnen, die was beobachtet haben, die was gehört haben, die doch irgendwie sensibilisierter waren als vorher. Ich glaube trotzdem, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist, also an Aufmerksamkeit und wahrnehmen, dass es Kindern passiert und auch im Umfeld Kindern passiert.
Aber es gab ja zum Beispiel auch diese Dokumentation aus dem Schwimmsport, die hat ja durchaus viele Wellen auch geschlagen und viele Diskussionen ausgelöst über den Springer-Schwimmer Jan Hempel, der also dort davon berichtet hat, dass er 14 Jahre lang missbraucht worden ist von seinem Trainer und da offenbar auch in den, ich sag mal, Profisportstrukturen nicht genug für ihn getan worden ist, er nicht geschützt worden ist. Solche Dokumentationen, das ist ja auch ein bisschen Anlass unserer Sendung heute. Was bewirken die?
Also in jedem Fall eine Aufmerksamkeit für das Thema. Wir merken das am Telefon dann unmittelbar. Dann rufen mehr Menschen an und es geht natürlich dann nicht ausschließlich um den Schwimmsport. Dann rufen auch Menschen an, die sagen, oh, jetzt haben sie sich doch ein Herz gefasst. Eigentlich haben sie schon seit 2 Jahren das Gefühl, da ist irgendwas, vielleicht ein Kind, was in der Nachbarschaft wohnt oder ein Kind an der Schule, um das sich dann Lehrerinnen und Lehrer doch Sorgen machen. Also wir spüren eigentlich bei jedem Fall, der öffentlich aufgedeckt wird und der sehr medial diskutiert wird, auf jeden Fall sofort eine unmittelbare Reaktion auch bei uns in der Beratung.
Sie haben mir gesagt, Angele Marquardt, dass die Familie eigentlich, so habe ich es gehört aus Ihren Worten, so ein bisschen der Haupttatort ist. Darüber reden wir sicherlich auch noch. Aber erstmal bleiben wir vielleicht einen Moment beim Sport, weil Sie ja selbst auch lange Zeit sehr aktiv waren als Sportlerin. Sie haben nämlich Judo gemacht, ne? Also eine Kampfsportart. Das haben Sie auch immer beschrieben als eine ganz bewusste Entscheidung, um vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht auch noch körperliches Selbstbewusstsein noch stärker aufzubauen oder um sich vielleicht in den entscheidenden Momenten wehren zu können. Ihr Schwerpunkt ist ja auch ein bisschen Sport in diesem Betroffenenrat der Missbrauchsbeauftragten. Haben Sie den Eindruck, da bewegt sich was jetzt im Moment?
Wenn ich jetzt Nein sagen würde, würde das nicht ganz stimmen, aber richtig aus vollster Überzeugung Ja möchte ich jetzt auch nicht sagen. Natürlich bewegt sich was. Natürlich, Frau Bodeschwing hat es auch gesagt, wir haben eine höhere Sensibilität, wir haben eine hohe Aufmerksamkeit. Aber was diese Dokumentation mit bedrückender Wucht wieder zum Ausdruck gebracht hat, ist ja, dass es immer Betroffene sind. Und um es
die
mal so ein bisschen,
die aktiv werden müssen,
die ihre Geschichten erzählen müssen, damit Sie haben so schön Welle gesagt, ne? Dann kommt so eine Welle der Aufmerksamkeit. Aber was passiert eigentlich zwischen den Wellen? Nicht nur mit den Betroffenen, die ihre Geschichte erzählen, sondern mit den Institutionen, über die geredet wird. Und da haben wir, wie sagte Frau Bodeschwing, noch ganz viel Luft nach oben, weil dieser Weg, dass immer Betroffene, man wird ja auch mal aufgefordert, ne, Betroffene sollen ihre Geschichten erzählen. Auch der Sport hat dann gesagt, ich war bei einer Veranstaltung, wo das Bundesinnenministerium war, wo die Sportfunktionäre waren, wo dann gesagt wurde, ja, die Betroffenen sollen sich bei uns melden. Wo ich dann immer denke, Leute, klemmt euch langsam mal eure Appelle an die Betroffenen. Wie viele Geschichten brauchen wir noch von Betroffenen, die, wie gesagt, seit Jahrzehnten eigentlich über die erlittene sexuelle Gewalt sprechen, bis sich Strukturen verändern. Bis wir zum Beispiel darüber reden, dass im Sport, in der Schule, überall da, wo Schutzbefohlene, wo Kinder und Jugendliche ein- und ausgehen, verpflichtende Schutzkonzepte existieren. Wo eine hohe Sensibilität existiert, nicht einfach wegzuschauen, wenn ich ein ungutes Gefühl habe. Weil natürlich haben wir die beschriebenen Fälle, wo Menschen sensibler sind und hingucken. Und dennoch erleben wir es immer wieder im Alltag. Ich habe es jetzt zweimal erlebt in den letzten anderthalb Jahren, wo ein Kind sich bemerkbar gemacht hat, wo ein Kind zum Ausdruck gebracht hat, hey, in meinem Leben stimmt irgendwas nicht. Und die Erwachsenen um das Kind herum haben mehr darüber diskutiert, was passiert, wenn man die Eltern jetzt vermeintlich beschuldigt, und haben nicht darüber diskutiert, wenn wir schweigen, was mit dem Kind passiert. Und in einem Falle ist das Kind nach wirklich langem Hin und Her auch aus der Familie genommen worden, bis das Jugendamt ein Kind aus einer Familie nimmt. Da muss schon ganz schön viel passieren. Aber über ein halbes Jahr haben die Erwachsenen darüber diskutiert, stimmt das, was das Kind sagt, kann das sein? Die ist ja auch sonst immer so ein bisschen.
Das ist oft so, dass Kindern nicht geglaubt wird?
Es wird ihnen einfach nicht geglaubt. Und deswegen, sage ich mal, wir haben mit dem Sport angefangen, aber ich würde das immer so ein bisschen ungern nur auf den Sport reduzieren. Er ist natürlich jetzt im Fokus, ist auch gut, weil sonst waren immer nur die Kirchen im Fokus. Aber dass sich was bewegt, ist vor allen Dingen Aufgabe der Institution, aber eben auch in der Gesellschaft. Und eine Grundlage ist das Glauben. Wir haben zum Beispiel einen Sportverein in Weimar, eine Geschichte, die in weiten Teilen auch schon strafrechtlich relevant gewesen ist, wo eine Mutter sich an eine Trainerin des Vereins gewendet hat und gesagt hat, ich finde, der hat ein ziemlich enges Verhältnis zu meiner Tochter. Das finde ich irgendwie nicht gut. So, die Trainerin darauf angesprochen, ist zu dem Trainer hingegangen und hat gesagt, du sag mal, also Mutter hat mich angesprochen. Und der Trainer hat gesagt, nee, du, alles in Ordnung. Wir haben halt ein platonisches Verhältnis. Das heißt, selbst wenn Menschen sich an Institutionen wenden, ist es häufig immer noch so, dass weggeschaut wird oder dass der Vertrauensperson Trainer geglaubt wird, dass also sozusagen nicht denen, die Sorge haben, geglaubt, sondern denen, die sich hervorragend verkaufen können, die tun und schalten können, wie sie wollen. Und da müssen wir sozusagen sehr viel aufmerksamer sein auf diejenigen, die wirklich hinschauen, die etwas kommunizieren, entweder Verdacht oder sogar Wissen kommunizieren. Und da sowohl der Sport als auch andere Institutionen müssen sich da noch ganz schön bewegen, es nicht immer auf die berühmten Einzelfälle zu reduzieren, Betroffene zu individualisieren, sondern zu sagen, hey, wir sind eine Institution, wir haben uns mit diesem Thema zu beschäftigen und wir haben vor allen Dingen die uns anvertrauten Menschen zu schützen und nicht die Institution ausschließlich zu schützen.
Was steht ihm denn da beim Sport entgegen? Ist das so ein gewisser Chorgeist? Ich meine, wir reden ja von Vereinen, wir reden von Vereinen, die vielleicht auch im Profisport irgendwie erfolgreich sein wollen. Dann hält man zusammen, wenn man so will, und verheimlicht vielleicht auch viele, viele Dinge. Braucht es da eine andere Kultur in den Sportvereinen noch?
Ja, natürlich. Vereine müssen vor allen Dingen begreifen, dass es etwas Positives ist, dass es ein Schutz für Menschen, die ihnen anvertraut werden, bedeutet und nicht irgendwie ein negatives Thema, über das man nicht so richtig reden will. Und natürlich ist es schöner, den Sportlerinnen und Sportlern zuzujubeln. Natürlich ist es schöner, Weltmeister zu werden oder Olympiasieger. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass auch solchen schwierigen Themen sich gestellt werden muss. Und natürlich geht es insbesondere beim Sport, der ja auch in vielen Strukturen ein Aushängeschild ist, geht es immer darum, die Institution zu schützen und nicht die Betroffenen. Und das ist das große Problem. Und da hat auch der Sport noch nicht in Gänze umgedacht, wie wir in dieser Dokumentation ja gesehen haben, wo ein verurteilter Straftäter sexualisierte Gewalt angewendet hatte, im Verein weiter rumlaufen durfte. Und erst durch den Druck der Öffentlichkeit jetzt, wieder durch den Druck von Betroffenen, Nicht, weil der Verein eingesehen hat, Mensch Leute, das ist vielleicht jetzt nicht gerade angebracht, den wieder einzustellen nach seiner Verurteilung, sondern der Druck der Öffentlichkeit und dem Druck der Betroffenen wurde dann hier sozusagen stattgegeben und nicht aus eigener Überzeugung. Und solange solche Sachen wie in diesem Verein in Würzburg passieren, haben wir noch ziemlich viel zu tun, wenn ein Verein noch nicht mal die Sensibilität an den Tag legt, so einen Trainer nicht mehr auf dem Vereinsgelände zu dulden.
Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht auch in Ihrem Sportverein? Dann rufen Sie uns an 0800 2254 2254, 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sexualisierte Gewalt, sexuelle Gewalt, wie können wir Kinder schützen und Täter entdecken? Welche Erfahrungen machen Sie im Umgang mit diesem Thema in Ihrem ganz persönlichen Umfeld? Wie gesagt, im Sportverein oder auch in der Schule, in der Familie, welche Rolle spielt dort dieses Thema? Fühlen Sie sich da genug informiert? Schauen wir genug hin? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Tanja von Bodelschwingen, die Sie dieses bundesweite Hilfetelefon mitbetreiben. Haben Sie auch den Eindruck, dass gerade beim Thema Sport, um da mal dabei zu bleiben, weil uns das ja in den letzten Tagen so stark beschäftigt hat, da auch etwas aufbricht, auch jenseits des Schwimmsports, der gerade so ein bisschen im Fokus steht?
Ich hoffe das auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ja sowieso schon einiges an Bewegungen und Diskussionen auch seit einigen Jahren ist. Athleten Deutschland hat vor, ein Zentrum Safe Sport zu gründen, hat eine Anlaufstelle Anlauf gegen Gewalt eingerichtet. Die richtet sich allerdings in erster Linie an den Kadersport, Leistungssport. Für den Breitensport ist das jetzt dann erstmal noch, also die werden noch nicht so abgeholt, und das ist ja dann doch die breite Masse auch der Kinder und Jugendlichen. Aber es ist großartig, finde ich, dass die Athleten diesen Weg gehen und gegangen sind. Und ich weiß auch, dass der Deutsche Olympische Sportbund bzw. die deutsche Sportjugend an dem Thema schon dran ist, aber es ist echt zäh insgesamt natürlich. Wir erleben das am Telefon relativ häufig auch schon, ich sag mal, bei vermeintlichen vielleicht Kleinigkeiten, die aber natürlich überhaupt keine Kleinigkeiten sind in Sportvereinen. Wenn zum Beispiel das Thema Duschen immer wieder auf dem Programm steht, Kinder, die da nicht duschen wollen, oder Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder da gemeinsam duschen nach Fußball klassischerweise, die kriegen ganz schön Gegenwind. Also selbst da ist so noch gar keine Sensibilität vorhanden, einfach auch die Grenzen von Kindern zu achten und zu schützen und zu sagen, wer das nicht möchte, muss sich natürlich hier nicht ausziehen und nackig machen und da stehen. Ich finde, da fängt es ja schon an. Und das kriegen wir ganz oft mit am Telefon.
Sind die Trainer da genug sensibilisiert? Ich meine, es ist ja auch gar nicht so einfach, Trainer zu bekommen. Die meisten sind ja ehrenamtlich. Mhm. Ich weiß nicht, welche Voraussetzungen man da insgesamt mitbringen muss. Angela Marquardt hat ja kurz das Stichwort Schutzkonzept erwähnt. Ich glaube, es gibt ein paar Bundesländer, wo das schon vorgeschrieben ist, soweit ich weiß, ne? Berlin und noch zwei, drei andere meines Wissens, aber eben nicht überall, ne? Dass Sportvereine Schutzkonzepte erstellen müssen. Aber nehmen wir jetzt mal die Persönlichkeiten der Trainerinnen und Trainer. Was erleben Sie da?
Also bei uns rufen natürlich vor allem diejenigen an, die dann irgendwie Schwierigkeiten im Verein haben. Also selten kriegen wir Anrufe, dass Leute uns berichten, bei uns ist alles super und gibt hier ein tolles Schutzkonzept. Also insofern kriegen wir vor allem mit, was auch nicht läuft. Und wir kriegen schon mit, dass da wenig Sensibilität ist. Also dass alles in allem vieles unter dem, wir sind doch hier irgendwie eigentlich auch eine große Familie. Und also sobald kritische Stimmen vielleicht auch von Elternseite kommen oder Kinder und Jugendliche das nicht so gerne möchten, also schnell auch so ein Generalverdacht in den Raum gestellt wird. Ne? Ihr glaubt doch nicht das hier und würde der doch nie. Und
Also man glaubt den Kindern nicht, ne? Was Frau Marquardt auch schon vorhin gesagt hat. Ja. Man glaubt ihnen generell. Das hat sich nicht groß verändert.
Das hat sich, glaube ich, noch nicht groß verändert. Man glaubt ihnen nicht und man respektiert auch, selbst wenn noch nichts passiert ist, nicht ihre Grenzen.
Das heißt, der erste Schritt wäre erst einmal glauben, erst einmal zuhören, erst einmal ernst nehmen.
Absolut. Ernst nehmen, auch bevor was passiert ist sozusagen. Also auch ernst zu nehmen, wenn Kinder andere Wünsche und Vorstellungen haben, wie ihre Privatsphäre geschützt wird.
Auf welche Zeichen sollte man da achten bei Kindern?
Also meinen Sie jetzt bei betroffenen Kindern sozusagen?
Ja, bei betroffenen Kindern, ja. Wenn man das Gefühl hat, oh, da stimmt irgendwas nicht, aber der oder diejenige spricht eben noch nicht darüber.
Also zum einen, glaube ich, ist der allererste Schritt, dass man Missbrauch überhaupt als eine mögliche Belastung und als eine Möglichkeit in Betracht zieht. Also bei vielen Menschen ist das ja gar nicht Thema, dass das wirklich sein könnte. Und wenn man mit so einer gewissen Offenheit, ohne das jetzt überall zu vermuten und zu sehen, aber mit einer gewissen Offenheit rangeht, dass auch das eine Belastung von Kindern sein kann, dass Kinder möglicherweise, auch Kinder, die ich kenne, betroffen sind, das ist, glaube ich, so der allererste Schritt. Und wenn man dann merkt, ein Kind verändert sich total, zieht sich wahnsinnig zurück möglicherweise oder im Gegenteil dreht total auf, ist vielleicht aggressiver, viel aggressiver als früher oder sucht schon häufig das Gespräch, auch wenn es jetzt dann nicht, natürlich nicht sofort um Missbrauch geht. Die wenigsten Kinder sprechen da direkt drüber. Dann einfach aufmerksam zu sein und ein bisschen genauer vielleicht auch hinzugucken, auch mal das Gespräch zu suchen, also einfach auch als Verein möglicherweise Ansprechpersonen zu haben, zu benennen, wo Kinder
sollte jeder Verein haben eigentlich, oder? Ansprechpartner?
Ja.
Vertrauenspersonen?
Sowas? Ja, gut geschulte Ansprechpartner und Vertrauenspersonen.
Das ist oft nicht der Fall, Frau Marquardt, dass Vereine sowas haben?
Nein, die meisten Vereine haben das nicht, weil es passiert immer bei den anderen. Es ist nie der eigene Verein, in dem das passieren kann. Es ist immer der Zeitungsartikel, das ist aber alles ganz schlimm, aber bei uns nicht, wie die schon anklang. Wir sind alle eine große Familie. Und hinzu kommt, wenn du dieses Thema aufrufst, egal ob im Verein oder woanders, dann ist es immer so ein bisschen, dann ist immer so eine Abwehr. Es wird immer als Vorwurf genommen, wenn du dieses Thema besprechen möchtest. Und es geht ja nicht darum, wie schon Frau Bodeschwing gesagt hat, alle Menschen unter Generalverdacht zu stellen, sondern es geht darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, was kann sein, was können Ausdrucksformen sein. Manchmal ist es der Klassenclown auch. Es gibt ja nicht das eine, woran ich das erkenne, sondern Menschen und auch Kinder und Jugendliche reagieren natürlich unterschiedlich auf Gewalt, Erfahrungen und solche unglaublichen Grenzverletzungen. Aber es sind, wie gesagt, immer die anderen. Es ist immer die andere Familie. Es ist immer der andere Sportverein. Und solange dieses Denken da drin ist, dass es als Vorwurf genommen wird, wenn du dieses Thema besprechen wirst, solange wird sich nichts verändern. Und wie gesagt, der Sport ist, du musst halt auch Fälle, die vorkommen, wirklich aufarbeiten. Was nützt dir das beste Schutzkonzept, wenn es irgendwo in der Schublade liegt und dann irgendwie, ja, geh mal da hin und liest dir das mal durch. Also du brauchst natürlich auch Strukturen, die diese Dinge proaktiv angehen, die nicht erst darüber diskutieren, wenn das Kind in den berühmten Brunnen gefallen ist, sondern die schon im Vorfeld darüber diskutieren, so, das sind unsere Maßnahmen. Wenn dein Kind nicht duschen möchte, dann duscht es halt zu Hause. Wenn der Trainer im Turnsport sozusagen körperbetont begleiten muss, dann kann eine weitere Trainerin dabei sein. Also ich habe ja verschiedene kleine Möglichkeiten
und Mechanismen. Es gibt ja Sportarten, wo natürlich der Körperkontakt mit dem Trainer stark ist.
Ja, auch beim Judo ist das so gewesen. Wenn der Trainer mir einen Judo-Wurf gezeigt hat und meine Trainingspartnerin den noch nicht konnte, dann hat natürlich auch der Trainer mich genommen und hat mir gezeigt, sozusagen, wie der Wurf passiert.
Aber da hatten Sie Vertrauen?
Ich hatte Vertrauen, ich habe persönlich, der Sport war für mich sozusagen, der hat mich aufgefangen aufgrund meiner familiären Verhältnisse. Ich habe also im Sport eine positive Erfahrung gemacht und das muss man sich mal vergegenwärtigen. Wir reden ja nicht einfach immer nur, der Sport kann Täterorganisation sein, Täterstruktur sein, sondern der Sport kann, wenn er solche Schutzkonzepte hat, wenn er sensibel ist, genau auch sowas ja aufdecken, so wie ich mich im Sport ja sozusagen gerettet habe. Auch eine Schule, wir haben ein Beispiel, ich bin ja noch Mitglied in der Aufarbeitungskommission und da haben wir ein Schulbeispiel, wo ein Kind sich tatsächlich verändert hat und irgendwann hat die Lehrerin dem Kind einfach einen Zettel hingeschoben und hat dem Kind gegenüber zum Ausdruck gebracht, ohne dass es irgendwie, die Lehrerin hat gar nichts gesagt, nicht vor der Klasse, vor gar nichts, sondern hat dem Kind einen Zettel hingeschoben und hat da was raufgeschrieben, eine Botschaft. Und die ist angekommen. Das heißt, Institutionen können auch immer helfen. Und das vergessen die meisten. Die denken dann immer, ja, bei uns kommt das nicht vor. Hey, du bist in der Verantwortung. Du hast Umgang mit Schutzbefohlenen. Und genauso wie es bei dir im Verein passieren kann, kannst du auch der Rettungsanker sein. Und das müssen Institutionen auch begreifen. Und dann müssen sie solche Dinge aufarbeiten, müssen sich damit beschäftigen und nicht einfach nur Schutzkonzepte haben. Die müssen auch gelebt werden.
Judith Bauch schreibt uns, vielen Dank, dass Sie das Thema sexualisierte Gewalt thematisieren. Ich bin selbst nicht betroffen, beschäftige mich aber schon eine ganze Weile mit dem Thema. Als Psychologin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist damit immer wieder konfrontiert und es schockiert sie, wie wenig darüber in unserer Gesellschaft gesprochen wird, schreibt sie hier. Immer wenn ich mit Freunden und Familie über das Thema spreche, erlebe ich eine Art Schockstarre und große Emotionalität, die manchmal verhindert, sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen. Ich würde mir von meinen Mitmenschen wünschen, dass sich mehr Menschen über das Thema ernsthaft informieren und eine Art Bereitschaft entsteht, sich auch mit den eigenen unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen. Sie wünscht sich, schreibt sie hier, mehr Schutzkonzepte in Schulen, Vereinen und Institutionen, mehr Kinderschutzambulanzen und weniger schweigen. Also genau das, was wir gerade auch hier besprochen haben in unserer Sendung mit Angela Marquardt, Mitglied im Betroffenenrat der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, und Tanja von Bodelschwing, Sozialpädagogin und Vorstand im Beratungsverein Nina. Rufen Sie uns gerne an, 0800 2254 2254. Ich merke gerade schon ein bisschen Vorsicht, was das Anrufen bei uns hier angeht, weil es natürlich auch ein sehr sensibles und schwieriges Thema ist. Aber ansonsten schreiben Sie uns gerne, wenn Sie sich dann doch noch nicht trauen anzurufen zu diesem Thema. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Oder eben, wie gesagt, wir freuen uns auch über Anrufe unter 0800 2254 2254. Tanja von Bodelschwing, vielleicht müssten wir auch noch mal klären, es gibt da ja auch so, ich sag mal, vielleicht auch Grauzonen. Wo beginnt für Sie eigentlich, bleiben wir jetzt vielleicht mal bei dem Begriff Missbrauch, weil der bei Ihnen auch in Ihrem Hilfetelefon auftaucht. Wo beginnt sexueller Missbrauch?
Also ich würde mich jetzt freimachen wollen von dem strafrechtlichen, von der strafrechtlichen Definition an der Stelle. Also für uns beginnt das bei Grenzüberschreitungen. Die können verbal sein, die können also tatsächlich ohne Hands-on-Kontakte sozusagen.
Verbal heißt
also
Anmerkungen zum Körper zum Beispiel.
Genau. Also oder auch auch in digitaler Form. Also viele, viele Kinder und Jugendliche werden angeschrieben, dann da wirklich mit deutlich grenzüberschreitenden Bemerkungen, kriegen Fotos, Videos geschickt, all dieses ganze Thema sexualisierte Gewalt mittels digitaler Medien oder mit digitalem Medieneinsatz, das hat total zugenommen, auch bei uns. Geht dann über auch natürlich zusehen müssen, möglicherweise bei sexuellen Handlungen, also wenn Kinder zusehen müssen, also entweder Filme oder auch ganz real, wenn sie anfassen müssen, wenn sie angefasst werden, dann ist es, glaube ich, schon sehr eindeutig für die allermeisten Menschen. Aber auch alles davor, also auch alle Hands-off-Kontakte sozusagen, wo es also wirklich manchmal auch für, also eigentlich immer für die Kinder ja noch viel schwerer zu erkennen ist. Für Kinder ist es ohnehin total schwer zu verstehen und zu erkennen, was da mit ihnen gemacht wird. Aber noch mal schwerer, wenn es auch so angebahnt wird, und das ist häufig so, durch Grenzüberschreitungen, die erstmal noch wirklich wenig eindeutig sind, sozusagen.
Also so, ich weiß nicht, so Alltagsannäherungen, Alltagsübergrifflichkeiten, schon immer gab gegenüber Kindern. Ne? Also ja. Das ist ja nun Teil der Menschheitsgeschichte, dass Kinder oft nicht genug ernst genommen worden sind. Ist das auch mal so etwas, ich sag mal, vielleicht in Anführungsstrichen harmloses, wenn die Großmutter die Enkelin abknutscht? Ist das schon zu viel?
Also abknutschen ist vielleicht tatsächlich, kommt mir jetzt schon sehr viel vor. Also ich sag mal, kein Küsschen auf Kommando sozusagen. Es gibt auch ein Kinderbuch, was so heißt. Wenn jetzt das Kind und die Großmutter sich total wohl zusammenfühlen und die Großmutter küsst das Kind und das Kind küsst die Großmutter, dann ist das nichts, wo wir aufschreien würden sozusagen. Aber wenn es ein, ich nutze jetzt mal den Begriff nochmal, wenn es dann ein Abknutschen ist und das Kind dreht sich schon zur Seite und will es eigentlich nicht und dann sagt Mutti oder Vati nochmal, aber nun gibt der Oma mal ein Küsschen, dann ist das für uns schon deutlich
grenzüberschreitend. Hab dich doch nicht so, heißt
es. Hab dich doch nicht so. Oder auch im Vorwege sagt, Mensch, aber dann stellt euch mal nicht so an, Oma mag das so gern. Oder geht mal hin und drückt sie mal oder so. Also das ist für uns schon zu viel tatsächlich.
Ich finde das total richtig. Also das wäre das erste Beispiel, das ich auch erzählt hätte. Ne? Denken Sie an den Familienalltag, gib Oma ein Küsschen. Aber auch wenn ein Kind zum Beispiel sagt, ich möchte mit Papa nicht duschen. Das kann unterschiedliche Gründe haben, weil es in einer Entwicklungsstufe ist und so weiter. Dann hat man das zu respektieren. Man hat es einfach zu respektieren und nicht, Papa geht jetzt aber schnell mit dir unter die Dusche und wäscht dir die Haare und so weiter. Ne? Badewanne, genau das gleiche Thema.
Auch nicht
nackt
durch die Wohnung laufen als Erwachsener zum Beispiel. Ne? Ist vielleicht auch nicht angebracht. Oder wo?
Ich, also das,
bleiben wir mal beim Thema Familie.
Was heißt nicht nackt durch die, was heißt nicht nackt durch die Wohnung laufen? Also Kinder und Eltern, die gemeinsam in einer Wohnung leben, werden sich nackig sehen. Das ist jetzt auch nichts Despektierliches und das ist auch nichts Schlimmes. Weil wir müssen auch aufpassen, dass also da, wo falsche Sensibilitäten und übertriebene Sensibilitäten an den Tag gelegt werden,
Wo kriegt man das?
Bekomme ich ja auch keinen gesunden Umgang. Ne? Also natürlich darf der Vater vom Bad ins Schlafzimmer gehen, ohne dass er nun irgendwie 20 Handtücher sich umwickeln muss. Ne? Darum geht es überhaupt nicht. Ne? Sondern es geht darum, wenn Kinder Grenzen setzen, diese zu respektieren. Und dann, wenn ein Kind sagt, das möchte ich nicht, dann ist das
aber
eben
nicht jedes Kind sagt das, ne? Nicht jedes Kind sagt das. Woran erkennt man das? Wie spürt man das?
Naja, doch. Also ich finde, dass Kinder schon deutlich machen, wenn sie Dinge nicht wollen. Also der berühmte Oma-Kuss, da finde ich schon, dass man Kindern anmerkt, das haben wir alle mit Sicherheit im Alltag schon erlebt, dass sie signalisieren, wenn sie das nicht möchten. Und die Frage ist halt, achte ich darauf oder gehe ich drüber hinweg? Das brauchen wir jetzt nicht ewig zu wiederholen. Und ich finde schon, dass es Situationen gibt, wo Kinder das zeigen, dass sie das nicht möchten. Und je mehr die Grenzen verletzt werden, umso eher ziehen sie sich ja zurück. In dem Moment, wo Grenzen akzeptiert werden, entwickeln sie ja ein gesundes Management damit, wo sie Grenzen empfinden und dass sie es auch sagen dürfen. Da, wo ich Kindern Grenzsetzung verbiete, dort kann ein Rückzug stattfinden. Dort können Dinge stattfinden, wo dann, ja, habe ich ja gar nicht mitbekommen und so. Mhm. Aber sich darauf zurückzuziehen, ich habe es nicht mitbekommen oder ich bin im Ehrenamt. Ey, ich bin diese Erklärungen so leid. Weil natürlich weiß ich um die Herausforderungen des Ehrenamtes. Erlebe ich.
Beim Sport. Ne?
Ja, mhm. Sport. Aber auch in der Familie so, ich habe das gar nicht mitbekommen. Mhm. Familien, aber auch die Gesellschaft, um den höheren Bogen zu spannen, es hat niemand das Recht, sich ständig darauf zurückzuziehen, ich kann es nicht mitbekommen. Wir haben so viele Angebote, Informationsangebote. Das Thema kann sogar schon in der Kita, es gibt Bücher, es gibt viele, viele Dinge, wo ich Möglichkeiten habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Aber es wird eben in der Mehrheit beschwiegen oder es kommt eben bei mir nicht vor oder die Menschen haben Angst vor dem Thema. Das begegnet mir ja auch. Als ich das Buch veröffentlicht habe, kam jemand auf mich zu, die ich sehr lange kannte, aus dem Arbeitskontext, die dann sagte, wie soll ich denn jetzt mit dir umgehen? Das weiß ich gar nicht. Wo ich so dachte, am besten wie immer. Also, ne, du kannst mit mir immer noch abends einen Wein trinken und mit mir reden. Also, du merkst ja schon dem Gegenüber an, ob es damit umgehen kann oder nicht. Und natürlich ist das ein schwieriges Thema.
Aber es ist nicht einfach, ne?
Natürlich
ist
es nicht einfach.
Für Nicht-Betroffene ist das
ja, es ist, auch aber es gibt noch mehr einfach. Themen im Leben, die wir nicht mögen. Ne? Also, jeder hat so Themen, über die er nicht gerne redet. Und je, sage ich mal, offener eine Gesellschaft damit umgeht, umso leichter, obwohl mir das Wort leicht jetzt schwerfällt, weil wir sprechen natürlich nicht über ein Thema, was leicht zu besprechen ist. Aber je offener eine Gesellschaft damit umgeht, umso eher können ja auch Täterinnen und Täter unter Druck geraten. Je normaler es implementiert ist in Bildungskonzepte, in Schutzkonzepte, in Ausbildung, zum Beispiel pädagogische Ausbildung. Es ist auch immer noch keine Pflicht, sich damit zum Beispiel zu beschäftigen. Ehrenamt, dass du bestimmte Voraussetzungen, dass nicht gefragt wird, möchtest du eine Weiterbildung machen im Ehrenamt, sondern es wird gesagt, wenn du bei uns weiter Trainer oder Trainerin bleiben möchtest, sind folgende Weiterbildung verpflichtend für dich, unter anderem dieses.
Es ruft an Inge Lührs aus Bremen. Schönen guten Morgen, Frau Lührs.
Ja, guten Morgen. Ich hätte ein Anliegen. Und zwar eine enge Verwandte arbeitet seit 13 Jahren in einem Hort. Also nach der Schule werden die Kinder dort betreut, bis die Eltern sie abholen. So, und wir kamen auf das Thema der Verhaltensweisen, der destruktiven Verhaltensweisen der Kinder. Und dann frug ich denn, ob denn schon mal dort auch so sexuelle Gewalt festgestellt wurde. Und diese Verwandte sagte zu mir, die ist 13 Jahre in diesem Hort, nein, das hätten sie einmal gehabt bei einem Jungen und der hätte das nachher als Lüge zurückgenommen. Und ich möchte den Fokus darauf legen, dass das nicht bewusst in den Köpfen dieser Menschen, die sich mit Kindern befasst, präsent ist.
Hm. Das ist diese ganz spezielle Erfahrung.
Bitte?
Das ist diese ganz spezielle Erfahrung, was diesen Hort angeht. Haben Sie das selber auch noch woanders angesprochen, bei anderen Gelegenheiten?
Nein, nein, nein. Das ist jetzt bei mir erst so akut geworden, dass ich da offen drüber rede.
Ja.
Also, ich habe auch sexuelle Gewalt erfahren und die hat mich mein ganzes Leben begleitet und mein sexuellen Leben, das war ein Desaster und das war wohl sehr viel Scham bei mir.
Mhm. Wie haben Sie selbst gelernt, dann darüber reden zu können? Das tun Sie jetzt im Moment mit uns, ne?
Ja, ja, ich bin noch in Psychotherapie und ja, und ich baue die Scham jetzt ab. Nach langen, vielen Jahren.
Mhm. Wie lange hat das gebraucht, bis Sie da sprechen konnten darüber?
74.
Mhm. Das waren Erfahrungen aus der Kindheit oder Jugend, oder?
Ja, aus der frühen Jugend.
Mhm. Haben Sie sich da genug unterstützt gefühlt?
Nein.
Also später jetzt, in den letzten Jahren, als Sie jetzt da begonnen haben, das offener damit umzugehen?
Ich bin ja erst ja jetzt dabei. Ich bin noch nicht so lange dabei, seitdem ich in der Psychotherapie bin.
Mhm. Frau von Bodelschwing, was würden Sie...
Bitte?
Ich spreche mal Frau von Bodelschwing an, Sozialpädagogin, die mit solchen Fällen ja auch immer wieder befasst ist. Was würden Sie raten in dieser Situation?
Ja, dass das dass das auch für Menschen, wie die enge Bekannte, Verwandte, so besser ist eine Verwandte, mit Kindern im Umgang, dass das präsenter wird.
Ja, ich reiche trotzdem mal die Frage weiter an Frau von Bodelschwing.
Mhm. Ja. Erstmal danke ich Ihnen für Ihre Offenheit und Ihr Vertrauen und ich finde, Sie haben da genau das Richtige gesagt. Das ist tatsächlich in ganz vielen Institutionen, glaube ich, immer noch ein blinder Fleck. Und wir erleben immer wieder, dass, wenn überhaupt, die Institutionen anfangen, sich zu bewegen, wenn es einen Fall gibt oder gab, und dann auch sehr erleichtert sind, wenn sie zumindest den Eindruck gewinnen, das war vielleicht doch falscher Alarm. Sie sagten eben, der Junge hat es dann zurückgezogen. Ich würde nicht, also ohne den Fall zu kennen und ohne den Jungen zu kennen, ohne die Kita zu kennen, würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass man deswegen mit Sicherheit sagen kann, da war nichts. Also unsere Erfahrung ist eher, die Kinder geraten total unter Druck.
Genau.
Und mitunter ziehen sie dann auch Aussagen einfach erstmal wieder zurück. Das ist das, was uns viele erwachsene Betroffene auch erzählen. Der Druck wurde so groß und eigentlich hat ihnen niemand richtig geglaubt und sie mussten sich überall wieder rechtfertigen. Es war dann einfacher zu sagen, ich habe mir das ausgedacht.
Ja.
Und ich glaube, da würde ich Ihnen total recht geben. Es gibt da nicht so eine Aufmerksamkeit, sondern eher die große Erleichterung, der Kelch ist nochmal an uns vorübergegangen. Mhm. So.
Ja, genau. Darauf möchte ich den Fokus setzen.
Haben Sie diese Erfahrung auch selbst machen müssen als Kind an Jugendliche, dass sie nicht geglaubt worden ist?
Nein. Ich bin ein emotional vernachlässigtes Kind. Ich habe so viel Trauma dadurch, die Erziehung. Ich musste erst mal überleben, jahrelang.
Mhm.
Da habe ich gar keine Kapazitäten zu gehabt.
Die wenigsten Kinder und Jugendlichen, das muss man sich ja auch vergegenwärtigen, sprechen darüber. Also das ist ein Bruchteil. Also die meisten, auch die uns schreiben, auch Jugendliche, die uns schreiben und das erfahren, für die ist das noch ganz weit weg, wirklich das aufzudecken. Das ist nahezu unvorstellbar.
Ja, und auch welche Spätfolgen, welche Folgen das im Leben hat. Ne?
Absolut, ja.
Das ist Wahnsinn. Das ist also einfach, das ist unbeschreibbar. Wenn ich das alles beschreiben würde, das ist unvorstellbar für Menschen, die sich da nicht mit befassen und das auch nicht erfahren haben.
Ja.
Frau von Bodelschwing, welche Folgen hat das?
Na, ganz unterschiedlicher Art, aber ich würde mal sagen, viele Menschen sind wirklich mit sowohl körperlichen als auch psychischen als auch existenziellen Folgen beschäftigt, die wirklich auch bis ins hohe Alter hineinreichen können sozusagen. Also klar, alle Menschen verarbeiten Dinge unterschiedlich und das, was erlebt wurde, ist ja auch unterschiedlich. Aber wenn es alleine schon auch lange dauert, überhaupt Hilfe zu finden, überhaupt den Schritt zu gehen, darüber zu sprechen, da ist ja schon vieles häufig unbearbeitet über viele Jahre, mit dem man irgendwie umgehen muss und was einfach das Leben wahnsinnig schwer macht. Also wir haben ganz, ganz viele Menschen, die uns anrufen, betroffen sind und es ist eigentlich ein andauernder Kampf sozusagen, also durchs Leben zu kommen, Anerkennung zu finden, berufliche Perspektive zu finden, überhaupt mitunter schulische Abschlüsse zu machen, da geht es auch schon los, dann natürlich körperliche Beschwerden mitunter zu haben und sehr psychisch belastet zu sein.
Also es betrifft alle Bereiche des Lebens letztlich.
Im Grunde ja. Und ganz viele Menschen, das habe ich jetzt eben noch gar nicht so erwähnt, sind ab dem Zeitpunkt der Aufdeckung auch sehr isoliert. Also gerade wenn das im familiären Bereich stattgefunden hat, dann ist es nicht so, wie man etwa hoffen oder sich vorstellen würde, dass die ganze Familie sich auf einmal kümmert und die Tatperson irgendwie zur Verantwortung zieht, sondern das Gegenteil ist ja häufig der Fall. Es wird nicht geglaubt, es wird die Person dargestellt als diejenige, die jetzt die Familie kaputt gemacht hat.
Und es bleibt auch bestehen, wenn man erwachsen ist, wenn man schon älter ist, wenn man sozusagen erst ganz spät darüber spricht.
Ich möchte gar nicht den Begriff bestehen, Frau Bodelschwing, wenn Sie erlauben.
Ja, na klar.
nehmen, sondern zuweilen führt das auch zur Retraumatisierung. Wenn in Familien das auf eine Art und Weise beschwiegen wird oder sie sozusagen quasi die Opfer-Täter-Umkehr stattfindet. Wie Frau Bodelschwing gesagt hat, du hast die Familie kaputt gemacht, du musst gehen. Also gerade in Familienstrukturen müssen sich die Betroffenen meistens zurückziehen, um überhaupt einen Umgang damit finden zu können. Weil sie ja immer wieder damit konfrontiert werden, dass sie lügen, dass ihnen nicht geglaubt wird. Oder in dem Moment, wo Betroffene auch in die Öffentlichkeit gehen, über sowas redet man nicht und schon gar nicht in der Öffentlichkeit und so weiter. Und das macht ja diesen Druck, den sie eh schon durch die Geschichte mit sich rumtragen, die Scham, die Schuldgefühle, nicht weniger. Selbst wenn sie sich der Geschichte stellen, ist aber das, was aus der Familie an Signalen und an Kommunikation beziehungsweise Nicht-Kommunikation, aber gerade Nicht-Kommunikation ist ja bedrückende Kommunikation, belastet ja auch. Also dich belastet schon die Geschichte und der Umgang damit ist aber auch eine sehr, sehr hohe Belastung. Und das darf man dann nicht vergessen, von wegen ein Leben lang. Natürlich tragen sie diese Erfahrungen, diese Bilder ein Leben lang mit sich rum. Und am Ende ist natürlich, was sie daraus machen.
Inge Löwes, wie hat Ihr Umfeld reagiert, als Sie darüber gesprochen haben?
Nicht.
Gar nicht? Gar nicht reagiert?
Hm. Nein.
Also weder ablehnend noch unterstützend?
Nein. Hm. Nicht. Stehen lassen, die Aussage. Hm. Unkommentiert stehen lassen.
Hm. Inge Löwes,
ich denke mir, die sind überfordert.
Überfordert?
Hm. Ja, weil sie können das auch nicht nachvollziehen dann, ne?
Hm. Inge Löwes in Bremen, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für die offenen Worte.
Ja, gerne. Wiederhören.
Ja.
Danke Ihnen auch.
Viele Grüße. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Sexualisierte Gewalt, sexuelle Gewalt, Missbrauch. Wie können wir Kinder schützen und Täter entdecken? Welche Erfahrungen machen Sie in Ihrem persönlichen Umfeld? Das betrifft nicht nur den Sportverein, das betrifft vielleicht auch die Schule, Kirche sowieso, das haben wir ja schon vor einigen Jahren erleben müssen. Aber auch die Familie, Tatort Familie ist so ein Stichwort. Welche Rolle spielt dort dieses Thema? Wie wird darüber gesprochen? Wie sensibel ist das Umfeld, in dem Sie leben? Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräche@deutschlandfunkkultur.de. Fühlen Sie sich genug informiert? Übrigens auch ein wichtiger Hinweis natürlich auch auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Da finden Sie ja auch einige Hinweise und auch den Link zu der Online-Hilfe von Nina e.V., von Tanja von Bodelschwing, diesem Beratungsverein und dort auch eine Hotline, an die Sie sich wenden können. Und wie gesagt, schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und es hat uns auch geschrieben hier tatsächlich Vera S., die jetzt nur mit einem Vornamen und für dem der abgekürzten Familiennamen uns schreibt und schreibt davon, dass sie Ergotherapeutin ist, betroffen ist von häuslicher Gewalt und institutioneller Gewalt. Und ich verweigere seit meiner Ausbildung die Arbeit mit Kindern, da die Pathologisierung und Medikalisierung der Kinder unverantwortlich ist aus meiner Sicht. Also sie spricht etwas an, wo sozusagen auch noch, was den Umgang, vielleicht auch den medizinischen Umgang mit bestimmten Phänomenen betrifft. Jemand schreibt uns auch anonym mit ein paar Ratschlägen aus seiner oder ihrer Sicht. Ich habe meinen Kindern bei jeder Gelegenheit gesagt, dass ihnen ihr Körper ganz allein gehört. Bei Kinderarztbesuchen habe ich jedes Mal erklärt, dass auch der Doktor das Kind nicht anfassen darf, wenn die Mama es nicht erlaubt. Außerdem gab es in der Schule für Kids in der zweiten oder dritten Klasse einen Workshop von der Polizei in Zivil, dass die Kinder sensibilisiert werden, in was für Situationen sie geraten können, auf sehr milde, kindliche Art. Und die Kinder mussten dann etwas Empörung lernen und auch lernen, laut Nein zu sagen und eine Geste des Aufstehens und Wegschubsens üben. Und dann schreibt sie auch, tatsächlich wurden meine Kinder in der Mittagsbetreuung gezüchtigt und leider wurde ihnen erst nach etlichen Wochen geglaubt und die Täterinnen entlassen. Dann schreibt uns in diesem Fall nicht anonym, sondern zumindest mit Vornamen Susanne aus Dresden. Ich halte es für sehr wichtig, dass Kinder lernen, dass sie sich abgrenzen dürfen. Kein Kind sollte sich verpflichtet fühlen, der Oma oder dem Onkel oder wem auch immer einen Abschiedskuss geben zu müssen oder umarmt oder angefasst werden zu müssen, auch wenn dies in einem geschützten Familienkreis stattfindet. Leider gibt es besonders im familiären Kontext viele Missbrauchsfälle. Schon deshalb sollte sich ein Kind auch in der Familie abgrenzen dürfen und sich nicht schuldig fühlen. Und am Telefon ist jetzt aus Bremen Daniel Tolksdorf. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich habe zwei Fragen aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven. Einmal aus der Perspektive von jemandem, der mit Kindern und Jugendlichen beruflich arbeitet und dann aus der Perspektive des Vaters. Ich fange mal mit der beruflichen Frage an. Ich unterrichte Kontrabass an einer Musikschule. Das heißt, wir haben im Normalfall immer mit den Kindern und Jugendlichen eine 1-zu-1-Situation in einem geschlossenen Raum, was natürlich an sich dadurch schon irgendwie sensibel ist. Und natürlich muss ich meine Schüler und Schülerinnen auch berühren, um die Schultern zu richten oder Ähnliches, die Bogenführung zu kontrollieren. Und ich frage mich, worauf ich achten kann, um nicht irgendwie versehentlich Grenzen zu überschreiten. Also ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, die Kinder oder Jugendlichen mal zu fragen, bevor ich sie berühre überhaupt. Und ich stelle dann aber im Unterricht fest, dass das meistens eher Irritation auslöst. Die können damit gar nichts anfangen und fragen sich, was soll denn das? Genau, was kann ich da tun?
Ja, das reiche ich gleich mal an Tanja von Bodelschwing weiter.
Genau, herzlichen Dank auch, dass Sie die Frage hier so reingeben, weil das natürlich auch eine besondere Situation ist, dass Sie immer in diesem 1-zu-1-Kontext sind. Ich finde das, was Sie gesagt haben, auch wenn es Irritation hervorruft, trotzdem total richtig und gut. Ja. Also genau eben das, zu sagen, das ist hier was, wo wir in Körperkontakt kommen und einfach offenlegen, welcher Körperkontakt vielleicht auch sein muss und auch zu fragen, ob das in Ordnung ist. Ich finde das richtig. Und dass es irritiert, liegt, glaube ich, eher daran, dass es woanders nicht passiert.
Richtig.
Und insofern gehen Sie da, glaube ich, schon wirklich mit ganz gutem Beispiel voran. Eigentlich finde ich es, also es ist für viele Menschen, glaube ich, noch so wahnsinnig ungewohnt. Also wenn man jetzt fürs eigene Kind überlegt, in welche Vereine oder Verbände oder auch Musikschulen gebe ich mein Kind, dann ist es ja sehr, also für viele eine große Hürde und ruft auch häufig große Verwirrung hervor, wenn die Eltern dann fragen, gibt es hier eigentlich ein Schutzkonzept? Oder wie wird dann eigentlich damit umgegangen? Dann ist das immer erstmal eine schräge Situation, hören wir am Telefon auch häufig. Und es wäre ja schön, wenn es andersrum wäre. Wenn Vereine, Verbände, Musikschulen, Musiklehrer sagen, so läuft das bei mir. Ich habe Ihnen das mal aufgeschrieben. Das ist das, was ich mir überlegt habe, damit Sie sicher sein können, dass Ihr Kind hier geschützt ist und damit Ihr Kind weiß, wie das hier läuft. Und wenn hier mal was anders laufen sollte, kann Ihr Kind auch gleich sagen, irgendwie war es schräg heute. Ganz anders als vereinbart. Also eigentlich ist es genau richtig, so wie Sie jetzt den Ansatz schon gewählt haben.
Ich kann mich dem Dank nur anschließen. Sie können von Anfang an sagen, so ist das bei mir, kannst du damit leben oder auch die Eltern mit ins Boot nehmen und sagen, so agiere ich als Musiklehrer mit meinen Schülerinnen und Schülern. Und wie gesagt, machen Sie es weiter. Also lieber eine Irritation zu viel als eine Sensibilität zu wenig. Und insofern kann auch ich nur Danke sagen, dass Sie da diese Sensibilität an den Tag legen.
Okay, vielen Dank, dann bestärkt mich das darin, dann mache ich das so weiter, trotz Irritation. Die andere Frage, das ist eben im Einspieler schon ein bisschen gekommen, was kann ich als Vater tun, um meine Kinder zu stärken, dass sie sich auch nicht irritieren lassen, dass sie sich nicht manipulieren lassen, das ist ja ganz oft auch einfach ein Problem. Was kann ich tun, um das Selbstbewusstsein zu stärken, dass sich das Kind traut, sich zu wehren, dass sich das Kind traut, sich zu öffnen, wenn was passiert? Was kann ich präventiv tun?
Verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt ein bisschen länger darauf antworte. Ich möchte gerne folgenden Aspekt mit einbringen. Je höher Ihre Sensibilität ist, je normaler Sie mit diesem Thema, dass sowas passieren kann, im Familienalltag umgehen, auch mit Ihren Kindern, umso eher färbt das natürlich auch auf Ihre Kinder ab. Da, wo Sie Vorbild sind, wenn Sie einfach erzählen, ne, wie Sie mit Ihren Musikschülerinnen und Schülern umgehen, dann zeigt das ja Ihren Kindern, wie Sie mit Kindern und Jugendlichen umgehen. Und dann erfahren Sie, dass das jetzt in meinem Verständnis auch ein guter Umgang ist. Der Ansatz, und jetzt bitte verstehen Sie mich nicht falsch, weil ich Ihnen das nicht unterstelle, aber die Wortwahl es eben durchaus suggerieren kann, der Ansatz, Kinder zu stärken, hat auch immer ein bisschen diesen Moment, wenn die Kinder nicht stark genug sind, sind sie auch irgendwie selber schuld. Natürlich ist es wichtig, dass Kinder über dieses Thema aufgeklärt werden, immer altersgerecht, kindgerecht. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, von Büchern angefangen bis Beratungsangebote durch Beratungsstellen und so weiter. Aber wir dürfen uns nicht auf diesen Ansatz reduzieren, Kinder müssen gestärkt werden, weil das gibt die Verantwortung an das Kind. Und nicht das Kind hat die Verantwortung dafür, keine sexualisierte Gewalt zu erleben, sondern die Institution, die Familie, da, wo sie sich bewegen. Da ist die Verantwortung, das nach Möglichkeit zu verhindern, auch wenn wir natürlich wissen, dass es nie eine hundertprozentige Verhinderung gibt. Insofern finde ich das super, dass Sie sich mit dieser Frage beschäftigen, aber je stärker Sie und sensibler Sie mit dem Thema umgehen, umso eher finden Sie auch einen Umgang in der Familie und mit Ihren Kindern, darüber, wie gesagt, kindgerecht und altersgerecht zu sprechen. Verstehen Sie, was ich meine? Also, ja.
Ich würde es gerne nochmal an Tanja von Bodelschwinger nochmal weitergeben. Also, was das. Bleiben wir vielleicht mal kurz bei dieser Frage nach dem Stärken der Kinder. Frau Marquardt hat ja gerade sozusagen da auch ihre Skepsis nochmal ausgedrückt, aber es gibt ja vielleicht auch dennoch Situationen für Kinder, wo ihnen vielleicht kein Erwachsener helfen kann, wo sie sich selber irgendwie behaupten müssen. Was würden Sie da empfehlen, Frau von Bodelschwing?
Nochmal anders, vielleicht angefangen, Entschuldigung. Aber Kinder in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, das hatte ich eben gerade auch rausgehört. Das halte ich schon für wichtig, auf jeden Fall.
Definitiv.
Genau. Ja. Das ist einfach auch vor dem Hintergrund wichtig, als dass viele Täter und Täterinnen sich eher Kinder, ist jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das so sage, aber raussuchen, die emotional sehr bedürftig sind zum Beispiel oder die in ihrem Selbstbewusstsein wenig gestärkt sind. Und so das Selbstbewusstsein zu stärken, das umfasst so alles das, was wir vorhin auch schon hatten. Kinder ernst nehmen, Kinder respektieren, vertrauensvoll auf sie eingehen, Gesprächsangebote machen, auch mal fragen, einfach so, vollkommen losgelöst jetzt vom Thema sexualisierte Gewalt. Wie geht's dir? Was war heute los? Und wenn es nicht gut ging und wenn das Kind traurig ist, diese Gefühle auch zuzulassen sozusagen. Dass dem Kind signalisiert wird, egal was es ist, ich reagiere darauf als Elternteil besonnen und mit Ruhe und ich höre wirklich zu. So. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Und das Wissen darum, und da liegt man dann tatsächlich, sind wir auch sehr dafür, die Verantwortung bei den Erwachsenen zu lassen, wirklich auch genau hinzuhören. Und das erleben wir häufig am Telefon, dass zum Beispiel Eltern hinterher aus allen Wolken fallen und wirklich verzweifelt sind und sagen, mein Kind hat mir eigentlich schon vor 2 Jahren gesagt, dass es nicht mehr zur Nachhilfe gehen will. Aber das Kind hat halt nicht gesagt, ich will da nicht hin, weil dort Übergriffe passieren, sondern hat vielleicht kontinuierlich gesagt, da will ich nicht mehr hin. Und dann habe ich auch ich kann nachvollziehen, dass Eltern sagen, Mensch, nützt aber nichts, gerade beim Thema Nachhilfe zum Beispiel oder da musst du dann jetzt halt durch. Und das sind so, also einfach dann wirklich genau hinhören und nochmal nachfragen. Sag doch mal, was ist denn da doof? So. Und da ist man, glaube ich, im Alltag manchmal sehr schnell als Eltern. Also im Alltagstrubel, im Alltagsstress geht man, glaube ich, manchmal über Signale hinweg. Das ist so das, was viele Eltern hinterher, also dann fällt ihnen das wie Schuppen vor den Augen sozusagen, was alles schon vielleicht auch Monate vorher an Andeutung kam.
Daniel Torxdorf, hat Ihnen das ein bisschen geholfen, was Sie gerade gehört haben?
Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Anruf und viele Grüße. Und es ruft an aus Nord, weiß nicht, ob das der Ort ist, aber jedenfalls steht hier schon mal die Himmelsrichtung. Irmi Wette, schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Ja. Wo ist Nord?
Ich habe gesagt Norddeutschland.
Ach, Nord, ach gut, hier steht nur Nord. Gut, wunderbar. Hätte ja sein können, dass es einen Ort gibt, der Nord heißt.
Großharri relativ in der Nähe von Kiel.
Ja.
Und ja, ich bin selber keine Betroffene von sexualisierter Gewalt, aber ich bin schwer betroffen von dem, was Kindern zugemutet wird. Und wie schleppend und zäh es hier in Deutschland mit dem Kinderschutz, mit der Entwicklung des Kinderschutzes weitergeht oder überhaupt stattgefunden hat, auch die letzten Jahre. Ich bin seit 20 Jahren in der Prävention von sexualisierter Gewalt aktiv und könnte natürlich jetzt stundenlang hier referieren, was ich alles in den ganzen Jahren mitbekommen habe. Aber was mir jetzt gerade ganz, ganz besonders wichtig war, noch dem Kontrabasslehrer ergänzend mitzuteilen, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist eben, dass wir als Erwachsene diese Vorbildfunktion uns immer wieder bewusst machen. Zum einen eben auch authentisch sein. Dass wenn ich mit den Kindern zum Beispiel zur Tante oder zur Oma fahre und das Mittagessen mir nicht geschmeckt hat, aber ich vor der Oma sage, boah, war total lecker, ne, war toll. Und im Auto aber dann läster und sage, boah, das war echt wieder eklig. Dann mache ich eine Double-Bind-Geschichte und erzähle den Kindern, man kann mir nicht glauben. Weil ich den Großeltern oder meiner eigenen Mutter erzählt habe, wie toll das ist, das Essen. Aber dann dem Kind mitteile im Auto, ich habe nicht die Wahrheit erzählt. Ne? Und da halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass man eben so im Alltag diese Kleinigkeiten sich dessen bewusst wird, was wir da bei Kindern eben auch an Zerrbildern verursachen können, wenn wir da eben nicht ehrlich sind und auch nicht auf unser Bauchgefühl hören. Und das ist unter anderem auch was ich eben immer den Eltern, den LehrerInnen etc. mitgebe. Lasst, also zum einen glaubt den Kindern, die erfinden sowas nicht. Und selbst wenn nicht alles daran stimmen sollte, ist es ein Hilferuf, der unbedingt gehört werden soll. Und lasst den Kindern doch bitte ihr Bauchgefühl. Ja? Wie viele Erwachsene brauchen jahrelang Therapie, um wieder an das eigene Bauchgefühl heranzukommen? Machen wir es doch anders, machen wir es besser. Stärken wir die Kinder, dass sie eben auf dieses wunderbare, gottgegebene oder wer auch immer das ist, gegebene Bauchgefühl hören. Weil das ist ein großartiger Schutz. Natürlich kann sich kein Kind alleine schützen. Dazu braucht es Erwachsene, Dazu braucht es Wachsinne. Und vor allen Dingen da auch ein Appell an die Politik. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass wir das Jahr 2022 zählen, mit Sonden auf den Mars fliegen, liebe Politiker, aber es nicht auf die Kette bekommen, verpflichtend nachhaltig LehrerInnen sowie sämtliche Berufsgruppen auszubilden, was die Prävention von sexualisierter Gewalt betrifft. Und es betrifft auch JugendamtsmitarbeiterInnen und auch an der Justiz Arbeitende, dass sie ausgebildet werden in Täterstrategien. Dass erkannt wird, was manipulative Verhaltensweisen von Erwachsenen sind.
Ich glaube, da sind wir an einem wichtigen Punkt, wenn es um typische Tätermuster geht. Frau Wettewalder, schreibt uns zum Beispiel auch jemand, der uns anonym schreibt per E-Mail, dass sie oder er in der Kindheit missbraucht worden ist, nicht sexuell, sondern psychisch. Und sie hat sich oder er oft früher gefragt, wo kann man als Kind Hilfe erhalten, wenn man psychisch missbraucht wird, in einer grausigen Familiendiktatur aufwächst. Was hätte ich tun können? An wen hätte ich mich wenden können? Wo wäre mir geholfen worden? Hätte ich mich an jemanden gewendet, hätte es mein Vater mitbekommen und es wäre für mich furchtbar geworden. Das sind ja auch so Muster, die vielleicht auch missbraucht werden von den Tätern, dass sie wissen, Kinder haben Angst, sich
aber natürlich,
zu öffnen.
Natürlich. Ja? Und vor allen Dingen, wenn man sich bewusst macht, dass der Ehrenkodex der Kinder der Familien gegenüber so riesengroß ist, ja, und wenn die Täter eben sagen, ja, deine Mama stirbt, wenn du irgendjemand was davon erzählst, ne, dann schweigen die natürlich, ja. Und da denke ich, da müssen wir noch viel, viel mehr eben Schutzkonzepte und noch viel, viel mehr.
Sie tun das mit einem Puppentheater.
Genau.
Wie machen Sie das?
Also ich habe ein Figurentheaterprojekt zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Das ist nicht nur das Puppentheater als solches, sondern da gehört ein Elternabend dazu. Da gehören eben auch die PädagogInnen Gespräche hinzu. Und vor allen Dingen gehört dazu, dass ich eben immer versuche, ich kann sie natürlich nicht dazu nötigen, aber ich versuche immer alle ortsansässigen Organisationen mit ins Boot zu nehmen. Das Lieschen Müller, Otto Meyer, wow, das ist nicht nur eine anonyme Telefonnummer, sondern dort gibt es...
Jetzt verschwinden Sie leider ein bisschen. Die Telefonleitung ist gerade ein bisschen schlechter geworden.
Besser?
Ja. Vielleicht sprechen Sie einfach noch einen Ticken lauter.
Okay, also ich versuche, sämtliche ortsansässigen Organisationen mit ins Boot zu nehmen, dass einfach die Eltern und natürlich auch sämtliche Erziehungsmenschen mitbekommen, was es alles für wertvolle Hilfsangebote gibt, ne, die man ja für unterschiedliche Themen in diesem großen Themenkomplex nutzen kann und wo man sich Hilfe holen kann, so wie eben auch mit den verschiedenen großen Organisationen, deren Informationsmaterial ich eben dann auch mit verteile, weil da gehört mehr dazu, eben wie vorhin es geheißen hat, nur die Kinder zu stärken. Man kann die Verantwortung den Kindern nicht abgeben. Kein Kind kann sich alleine schützen. Da braucht es eben starke, aufgeklärte Erwachsene, um Kinder tatsächlich durch diese Kindheit und Jugend hindurch zu begleiten. Wachsame LehrerInnen, die eben mitbekommen, da stimmt was nicht. Es gibt ja mittlerweile auch zum Glück, was ist los mit Jaron, diese digitale Ausbildung oder Weiterbildung, die man machen kann, die ich auch allen LehrerInnen und auch den ErzieherInnen ans Herz lege, dass sie sich da weiter informieren. Und natürlich muss man gucken, klar, wie Sie gerade angedeutet haben, Missbrauch mit Missbrauch, beziehungsweise wissen die TäterInnen sehr gut, mit welchen manipulativen Taktiken man an die Kinder herantritt. Man ist bestimmt noch nicht so weit, oder ich denke, wir können das nicht gänzlich verhindern, aber wir können aufklären.
Ich danke den Medien, dass
sie da jetzt einfach auch endlich mal aktiver werden.
Ja, das tun wir ja auch mit dieser Sendung hier heute Vormittag.
Genau. Vielen Dank dafür.
Tanja von Bodelschwing, bleib mal ganz kurz bei den manipulativen Mustern von Tätern und wie sie sozusagen vielleicht auch bestimmte Situationen eben manipulieren, prägen, vielleicht erpressen. Was sind das für Muster? Können Sie da vielleicht Beispiele beschreiben?
Auf jeden Fall, ja. Also viele Täter und Täterinnen gehen ähnlich vor. Das ist mittlerweile auch sehr bekannt. Und ein häufiges Muster ist überhaupt die ganze Vorbereitung dessen. Also sich das Vertrauen zu erschleichen, nicht nur des Kindes, sondern auch des Umfeldes. Das macht es dann am Ende besonders problematisch Kindern oder dass Kindern oder führt dazu, dass vielen Kindern nicht geglaubt wird. Also das sind häufig sehr angesehene Personen, die auch gerade von den Erwachsenen im Umfeld sehr gemocht werden, mitunter dann gute Freunde der Familie werden oder besonders sich kümmern um, also nach außen hin sich besonders um das Wohl der Kinder oder einiger besonderer Kinder kümmern. Und häufig wird Missbrauch dann über eine längere Zeit hinweg angebahnt sozusagen. Also die Kinder verbringen vielleicht immer mehr Zeit mit der Person, machen auch schöne Dinge und dann kommt es nach und nach zu so Grenzüberschreitungen. Und die sind dann für Kinder schwer einzuordnen, diese Grenzüberschreitungen. Und dann kippt es oftmals. Also dann kippt es, wird massiv. Dann merken die Kinder schon, hier stimmt irgendwas nicht. Aber dann führt es bei vielen schon dazu, dass sie massive Schuldgefühle haben, irgendwie mitgemacht zu haben bis dahin, dass Täter das auch sagen. Fandst du doch bisher immer gut, hast doch selber Schuld, hast doch mitgemacht. War doch alles einvernehmlich, wollten wir doch beide. Ist doch schön. Und wenn das jetzt jemand rauskriegt, dann gibt es richtig Ärger. Dann ist Mama ganz sauer auf dich. Ich sage jetzt so Beispiele. Dann komme ich ins Gefängnis. Das ist was viele betroffene Kinder auch erstmal gar nicht wollen, weil die Person ist ja nicht. Ist ja
eigentlich eine Vertrauensperson gewesen.
Ja, genau, so. Eigentlich eine Vertrauensperson gewesen. Mhm. Oder, um nochmal wieder den Schlenker zum Sport zu machen an der Stelle, dann ist deine Karriere für dich hier auch vorbei. So, dann kannst du das also vergessen.
Machtmissbrauch, Vertrauensmissbrauch.
Absolut, genau. Und also viel mit Angst, viel mit Druck, viel mit Drohung. Genau, und viel mit Isolation, das habe ich noch nicht erwähnt. Viele Kinder, die betroffen sind, werden sehr isoliert, also stehen dann auch ganz schön alleine da und haben auch Sorge, wenn sie das jetzt aufdecken oder davon
berichten. Von wem werden die isoliert?
Von anderen Kindern zum Beispiel auch. Mhm. Also sehr bevorzugt, das kann in der Familie sein, nach außen hin sehr bevorzugt und die anderen Geschwister finden es dann doof schon. Oder im Sportverein immer Einzeltraining bekommen, dann mögen die anderen einen schon gar nicht mehr oder finden das irgendwie ungerecht. Und viele stehen dann einfach schon sehr alleine da in dem Moment, wo sie es eigentlich aufdecken wollen und können.
Irmi Wette, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Wir haben noch viele weitere Anrufer. Ich freue mich sehr darüber. Ich danke Ihnen, wünsche viel Erfolg mit
dieser Sendung.
Unbedingt.
Ich möchte zu Frau Wette noch kurz sagen, dass sie ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen hat, dass auch in Justiz- und Strafverfolgungsbehörden dieses Manipulative, dass Täterstrategien dort gelehrt werden. Viel zu oft ist es so, dass Kinder auf Personen treffen, die nicht geschult sind und so weiter. Da möchte ich mich bei Frau Wette bedanken, dass sie dieses ganz so wichtige Thema nochmal aufgegriffen hat, das Thema der kindgerechten Justiz, die dringend nötig ist.
Oh ja, wie viele Schicksale werden da besiegelt und so furchtbar besiegelt. Ja. Ich danke Ihnen für Ihre wertvolle Arbeit. Vielen, vielen Dank.
Und Ihnen viel Erfolg noch mit Ihrem Figurentheater und mit Ihrer Präventionsarbeit.
Mit Pfoten weg.
Ja. Pfoten weg, so heißt das. Ja, so findet man es auch im Netz wahrscheinlich dann. Ne? Danke. Ja. Vielen Dank für den Anruf. Viele schreiben uns per E-Mail und die allermeisten tun das anonym. Hier schreibt jemand, ich habe selbst als Kind sexualisierte Gewalt in der Familie erfahren. Heute bin ich Lehrerin und habe viele Erfahrungen dazu gemacht, selbst zwei Fälle erkannt und dazu beigetragen, dass dem nachgegangen wird. Ich fühle es, wenn ein Kind von sexualisierter Gewalt betroffen ist, wenn ich mich dann mit meinem Gefühl und den damit verbundenen Signalen an Kollegen wende, erlebe ich aber bis heute, dass sich Kollegen ungläubig zeigen und peinlich berührt. In meiner langen Dienstzeit als Lehrerin habe ich nur eine Kollegin erlebt und einen Schulleiter, der mit mir den Weg der Aufklärung und Hilfe gegangen ist. Deshalb bin ich schon lange der Meinung, dass in allen Bereichen, wo Erwachsene mit Kindern zu tun haben, zu diesem Thema regelmäßige Pflichtveranstaltungen stattfinden müssen, auch mit den Eltern. Ansonsten ist eine Mitarbeit nicht möglich. Potenzielle Täter müssen zukünftig spüren, dass die Menschen um sie herum ein Auge auf sie haben und Kinder sich in einem aufmerksamen Bereich bewegen. Ob nun in der Schule, in der Familie, in der Kirche oder auch in Sportvereinen, das haben wir in den letzten Tagen ganz besonders erleben müssen angesichts der Dokumentation über jahrelangen Missbrauch eines Wasserspringers und sonst auch im Schwimmsport. Sexualisierte Gewalt, sexuelle Gewalt, davon sind viele, viele Kinder und Jugendliche betroffen hierzulande. Jedes siebte Kind, das sagt zumindest die Statistik, erfährt sexualisierte Gewalt in Deutschland und das ist auch nur die erfasste Zahl. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Wie können wir Kinder schützen und Täter entdecken? Das ist unser Thema heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur und auch im Podcast. Das könnt ihr dann alles noch in Ruhe nachhören. Schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder rufen Sie uns an unter 0800 2254 2254. Viele schreiben, glaube ich, lieber in diesem Fall, weil sie auch anonym bleiben wollen. Uns schreibt jemand anonym zum Beispiel, ich bin in einem Verein als Trainerin tätig. Ich möchte anonym bleiben, genauso wie mein Verein. Auch in meinem Verein findet grenzüberschreitendes Verhalten statt. Es ist so schwer, etwas gegen die Täter zu unternehmen. Die Täter sind in wichtigen Funktionen, in denen sie Entscheidungsgewalt haben. Im Verein bleiben nur die Trainer, Eltern und Kinder, die dieses Verhalten dulden. Alle anderen verlassen den Verein. Strukturen, die ein gewalttätiges Verhalten begünstigen, wachsen somit über Jahre. Und Trainer, die potenziell was sagen oder unternehmen würden, werden kleingeredet und nicht ernst genommen. Und am Telefon ist Josefine Barbarich, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, aus Saalach.
Ja, guten Tag.
Guten Tag, guten Morgen.
Guten Morgen, ganz richtig ausgesprochen. Ich bin die Vorständin. Erstmal vielen Dank für das sehr wichtige Format, für diese sehr wichtige Sendung, auch an die beiden Damen, die heute Morgen bei Ihnen zu Besuch sind. Was mir allerdings fehlt, das muss ich sagen, ich bin als Kinderschutzaktivistin und Vorständin des gemeinnützigen Vereins Nein, lass das, auch immer sehr scharfschneidig in Richtung Politik. Und ich frage mich, wo ist heute eigentlich auch eine politische Vertretung zum Thema? Nicht wahr? Seit Jahren diskutieren wir in Kinderschutzverbänden, Opferschutzverbänden darüber, was könnten sinnhafte Maßnahmen sein zur Verbesserung und zum Schutz für Kinder vor sexualisierter Gewalt. Und man hat so langsam den Eindruck, den großen politischen Raum interessiert es nicht.
Ich greife das einfach mal jetzt sofort auf in diesem Moment und leite das vielleicht an Angela Marquardt weiter, die ja selber sehr lange aktiv war im politischen Raum, wie gesagt, erst für die PDS, also die Vorgängerpartei der Linkspartei, dann für die SPD und auch im Bundestag aktiv war, jetzt Mitglied im Betroffenenrat bei der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, also relativ nah an der Politik. Ein paar politische Aspekte haben wir ja schon angesprochen. Was würden Sie, Josefine Barbarich, antworten?
Naja, in erster Linie, dass sie natürlich recht hat. Und dennoch muss man ein differenziertes, muss man ein bisschen ein differenziertes Bild zeigen. Dass die Bundesregierung zum Beispiel uns als Betroffenenrat ins Leben gerufen hat, zeigt ja, dass man uns mit beteiligt. Wir sind Expertinnen und Experten in eigener Sache. Und das ist zum Beispiel ein erster Schritt, unsere Sichtweise mit einzubringen. Das würde ich überhaupt auf allen Ebenen implementieren, Betroffenenbeteiligungen. Denn wir sind diejenigen, die über Täterstrukturen, Manipulationsmechanismen und so weiter Auskunft geben können. Das Zweite ist, natürlich haben Sie recht, die Politik hat hier eine Verantwortung und kann dieser Verantwortung, wie ich finde, teilweise auch relativ leicht gerecht werden. Also wenn wir über das Bildungsthema reden, die Implementierung in die Ausbildung dieses Themas, Bildung ist Ländersache, aber natürlich könnte die Kultusministerkonferenz, mit der wir im Übrigen auch im Gespräch sind, über den Nationalen Rat gegen sexualisierte Gewalt, dort Änderungen machen. Der Sport, die Sportförderung, das läuft über Politik, läuft über die Innenministerien. Natürlich kann eine Förderung von Vereinen, egal ob auf Ehrenamtsbasis, also weil wir auch über den Breitensport definitiv reden müssen und nicht nur über den Spitzensport, kann Fördergelder an Schutzkonzepte knüpfen. Das heißt, politisch-administratives Handeln wird in vielen Bereichen auch von uns als Betroffenenrat vermisst.
Aber darf ich hierzu gerade vielleicht mal was sagen? Ich meine, das letzte Interview unseres ehemaligen unabhängigen Beauftragten zu Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Sie erinnern sich vielleicht alle noch an Herrn Röhrig, nicht wahr?
Der Vorgänger der jetzigen Missbrauchsbeauftragten.
Korrekt. Korrekt. Ich war ja immer sehr kritisch ihm gegenüber, auch mal persönlich gesagt. Aber hierzu wollte ich vielleicht noch anmerken, im November vergangenen Jahres hat ein wirklich sehr ehrliches Interview gegeben und da konnte man es nachlesen. Die Politik höre nicht auf ihn. 10 Jahre UBSKM und 10 Jahre hat sich für Kinder, für Jungen und Mädchen...
Die Abkürzung des unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für die Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Das ist der offizielle Titel.
Ja. Genau. Selbst im Interview eingestanden, dass 10 Jahre UBSKM keinen vollumfänglichen Schutz, es hat sich nachhaltig nichts verbessert für Jungen und Mädchen in Deutschland oder für den Schutz vor sexuellem Missbrauch. Das ist doch, entschuldigen Sie, wenn ich das mal so deutlich sage, da muss doch die Politik sich angesprochen fühlen. Das ist doch eine Ohrfeige in dem politischen Raum.
Ja, aber Sie, das ist richtig. Ich habe dieses Interview logischerweise zur Kenntnis genommen, weil er ja der Vorgänger von Frau Klaus gewesen ist, mit der wir jetzt zusammenarbeiten. Aber zum Beispiel so ein Schritt wie die Debatte über das Safe Sport Center, was angesprochen worden ist, was die Athleten Deutschland, also wir versuchen, oder sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt nicht meine ganze Arbeit persönlich in die Tonne klopfe, weil das Ehrenamt ist sehr, sehr aufwendig, neben dem ich habe einen 40-Stunden-Job noch nebenher. Und steter Tropfen höhlt den Stein. Wir haben zum Beispiel ein Treffen mit der Familienministerin bekommen. Ich persönlich bin zum Beispiel beim Bundesinnenministerium mitbeteiligt an der Entwicklung einer Anlaufstelle für den Breitensport auch. Das heißt, in den Strukturen, natürlich passieren die Dinge langsamer und das will ich Ihnen sozusagen, ich will Ihnen Ihre Wut und so auch gar nicht wegnehmen, die trage ich selber in mir. Und ein Schritt, dass ich mich getraut habe, in diese Richtung zu gehen, Mitglied des Betroffenenrates zu werden, ist unter anderem meine Erfahrung in den politischen Strukturen gewesen, zu sagen, hier hast du eine Möglichkeit, als Betroffene weiter auch in den Strukturen Druck auszuüben. Sehen Sie die kleinen Schritte, die vorangehen, auch im politischen Raum und natürlich jede Öffentlichkeit, jede Sendung, jede Dokumentation, das, was Sie sagen, in den Bereichen, in denen Sie sich engagieren, ist natürlich wichtig. Und wenn ich jetzt jeden Tag davon ausgehen würde, dass alles ganz furchtbar ist, dann könnte ich zu Hause bleiben. Und ich halte mich an den kleinen Schritten fest, aber nichtsdestotrotz haben Sie recht, Kinderschutz fällt häufig hinten runter, aber unter anderem wir als Betroffenenrat versuchen das natürlich tagtäglich im Ehrenamt zu ändern.
Josephine Barberich aus Salarich, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf, der nochmal tatsächlich einen wichtigen Punkt mit aufbringt, nämlich die Reaktion der Politik und vielleicht auch die rechtliche Lage, ohne das jetzt unbedingt ausweiten zu wollen. Aber bleiben wir vielleicht mal bei der Gesetzeslage. Da gab es ja hier und da ein paar Verschärfungen. Würden Sie sich, ich reiche das mal an Tanja von Bodelschwing weiter, einfach jetzt, Sie sind keine Juristin und keine Politikerin, aber Sozialpädagogin und erkennen die Fälle aus dem Alltag. Würden Sie sich zum Beispiel bei den Gesetzen noch eine gewisse Verschärfung wünschen, wenn es um sexualisierte Gewalt geht?
Also ich bin tatsächlich weder Politikerin noch Juristin und trotzdem an, genau als würde ich mir auf jeden Fall eine Verschärfung wünschen, ja. Also alleine schon im Strafrecht. Ich finde das manchmal lächerlich, was dann am Ende dabei rauskommt, was Menschen irgendwie dann im Strafrecht aufgebürdet bekommen. Also wir haben einfach auch ganz viele Fälle, um das mal so auch von der anderen Seite aufzurollen, wo uns Familien, hatte ich gerade auch jetzt wieder, schreiben und sagen, ja und nun, jetzt ist der Täter wieder draußen und zieht in unseren Wohnort. Und jetzt ist eigentlich, sie sind gerade mal 2 Jahre um und was machen wir jetzt? So. Und das ist schon, ich habe da jetzt keine Lösung für, was wäre jetzt das richtige Strafmaß oder so. Aber ich finde es schon für das, was man Menschen antut, wirklich wenig mitunter, was dann dabei rauskommt, sag ich mal.
Ein Lösungsansatz ist vor allen Dingen, das fordern wir schon seit längerem, die sogenannte Verlaufsstudien. Also es klang ja hier an, ne? Was passiert, wenn wirklich sexuelle Gewalt offengelegt wird, wenn es beispielsweise zu einem Strafprozess kommt, dann kommt es immerhin schon mal zu einem Strafprozess. Oft kommt es ja gar nicht zu Strafprozessen. Ja,
stimmt.
Und wir brauchen hier unbedingt Studien darüber, was passiert eigentlich vom Anfang bis zum Ende. Weil eine Verschärfung des Strafrechts, ich bin da voll bei Ihnen, ne? Das ist jetzt keine Gegenrede, aber bevor wir sozusagen Strafrecht verschärfen, brauchen wir doch erstmal Erkenntnisse darüber, an welchen Stellen wir ansetzen müssen.
Absolut, das stimmt.
Also was klappt nicht? Zum Beispiel der Trainer in Würzburg, der hat Auflagen bekommen, der dort in seinem ehemaligen Verein,
in der Dokumentation,
er hat Auflagen bekommen. Er hat im klassischen Sinne nicht gegen diese Auflagen verstoßen mit dem, was er in dem Verein gemacht hat. Also ist doch hier ein Ansatz, lassen Sie uns über die Auflagen reden, die offensichtlich verurteilten Täterinnen und Tätern teilweise aufgegeben werden. Sind die wirklich passend? Also insofern geht es darum, wir brauchen Erkenntnisse darüber, wo sind die Defizite, wo sind die Dinge, die funktionieren und dann können wir ansetzen, kindgerechte Justiz, Strafrecht, Institutionen, was muss sein von Bildung. Bis, mir ist das manchmal so, auch von der Politik, und da sind wir wieder auch, ich will das nicht alles schön malen, Politik wabert dann so im Raum rum, lasst uns schnell das machen und hier und da. Nee, einfach schnell machen ist nicht, sondern was wird gebraucht? Und da können Sie immer das Gespräch mit Betroffenen suchen, weil die wissen am ehesten, wie die Dinge gelaufen sind in ihrem Leben.
Aus Hanau ruft an Frau Michalski. Schönen guten Morgen, guten Tag. Sie sind offenbar im Auto unterwegs, kann das sein? Hören Sie uns?
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, guten Morgen. Jetzt hören wir Sie.
Gut, ja, ich hatte ja schon der Frau am Telefon gesagt, worum es geht. Und zwar ist es ja so, dass die meiste pädokriminelle Gewalt in den Familien stattfindet. Und Kinder, die das in der Familie erleben, auf dem Kleinkindalter erstens mal blockiert sind, natürlich schon willenstechnisch. Und Pädokriminelle außerhalb der Familie sehr feine Antennen haben, genau wissen, welches Kind schon verstört ist und die halt natürlich dann leichter Opfer werden. Also ich denke mir, wenn ein Kind das nicht schon in der Familie erlebt hat, passiert es ihm sowieso generell seltener. Und ja.
Das heißt, Sie wollen darauf hinaus, dass man, geht es wieder darum, Kinder zu stärken? Meinen Sie das, was wir schon vorhin besprochen haben?
Ich bin erstmal selbst Opfer. Mhm. Die häufigsten Opfer von pädophilen Übergriffen und Vergewaltigungen an Kindern sind ja Kleinkinder. Und das Erinnerungsvermögen eines jeden Menschen ist erst ab dem 4. Lebensjahr ausgebildet. Bis dahin kann man die Kinder sehr leicht unterdrücken und verwirren. Und ja.
Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie sich Hilfe gesucht?
Ja, ich war 26, als dann zum ersten Mal bei einem Therapeuten, Sozialpädagogen mit zusätzlicher Ausbildung untergekommen bin. Und das hat 2 Jahre gedauert, bis ich an die Erinnerung überhaupt kam. Und dahin geführt hat mich eigentlich nur der Ekel, der mich mein Leben lang begleitet hat. Und ich habe dann herausgefunden, dass ich schon als Säugling fing es an. Bei mir, es waren die ersten 4 Lebensjahre. Und ich hatte das komplett vergessen, zumal meine Mutter mich tierisch unter Druck setzt. Das ist ja normal in so einer Familie. Und ja, aber mein Unterbewusstsein hat mich dann schließlich darauf geführt. Und in dem Moment, wo ich es geoutet habe, da war ich 28, wurde ich auch von der ganzen Familie ausgestoßen und habe auch von der Gesellschaft sehr viel Stigmatisierung seitdem erfahren. Aber das macht mich auch unabhängig. Ist mir egal, ob ich noch mehr Feinde mir mache oder nicht. Ich gehe sogar so weit, dass ich behaupte, wir leben in einer pädokriminellen Gesellschaft. Das ist, und die, wenn ich schon immer so höre, die Eltern der Kleinen zu Tode gequälten, sowieso denke ich mir, das hört sich viel zu seriös an, Eltern. Man müsste sich auch mal angucken, wer Kinder in die Welt setzt. Und darüber mache ich mir auch viele Gedanken. Und eine Mutter liebt doch ihr Kind. Und all diese Lügen, sage ich mal, ja. Also, wer nicht selbst geliebt wurde und wer selbst sexuelle Gewalt erfahren hat, der kann auch seine Kinder gar nicht beschützen, es sei denn, er hat mal seinen eigenen Missbrauch aufgearbeitet. Und das machen die wenigsten, weil der Preis auch sehr hoch ist. Man wird stigmatisiert, man wird ausgeschlossen, auf jeden Fall.
Aber Sie sind, diesen Schritt gegangen. Und
ich musste es, sonst wäre ich draufgegangen. Ich wäre zugrunde gegangen, weil alle Süchte, alle Beziehungssüchte und all der Wahnsinn, der daran hängt, hat mich dazu genötigt, sonst würde ich vielleicht heute gar nicht mehr leben.
Dass Sie würden jedem empfehlen, das auch tatsächlich zu tun und sich dem auch zu stellen, was da in der eigenen Biografie passiert ist.
Der Preis ist hoch, aber das ist der einzige Weg, sich zu befreien von Süchten, von Zwängen, von allem Möglichen. Und je mehr man das bearbeitet, umso mehr kann man sich befreien davon. Aber wie gesagt, man wird schon stigmatisiert und diskriminiert. Ja? Das gehört dazu. Aber ich bin es meinem inneren Kind schuldig gewesen. Ja? Und ich hatte den Mut dazu. Ich kenne nicht so viel und auch in Selbsthilfestellen. Es gibt ja Leute, die sich natürlich hauptberuflich damit befassen. Aber auch bei denen habe ich manchmal das Gefühl, die Verdrängung fängt irgendwann mal an. Damit geploppt. Und ja, nur wer sein eigenes inneres Kind so weit wie möglich begleitet hat, und das ist ein harter Job, das können viele nicht, weil sie ja funktionieren müssen. Man ist erstmal dann fertig, man ist erstmal fix und fertig, wenn man an das Eingemachte kommt. Und das wollen halt viele nicht. Die wollen lieber funktionieren und ja, das ist...
Angela Marquardt, bei Ihnen hat es ja auch sehr lange gedauert, bis Sie damit öffentlich umgegangen sind, ne? Mit dem Buch, das Sie geschrieben haben. Welche Reaktionen haben Sie erfahren?
Ich habe die ganz unterschiedlichsten Reaktionen erfahren und wenn überhaupt Reaktionen gekommen sind, weil wie gesagt, das Thema wird sehr beschwiegen. Bei mir wird das natürlich häufig dann fokussiert auf die Familiengeschichte im Zusammenhang mit der Staatssicherheit und wenig fokussiert auf das andere Thema. Aber ich kann natürlich nur recht geben, ein Mensch, der in meinem Leben sehr wichtig ist, mit dem ich viel gesprochen habe und spreche, mir auch immer mit auf den Weg gegeben, dass man vor seinem Leid nicht weglaufen kann und dass man Glück findet, wenn man sich dem stellt. Und die Regulierung so ein bisschen, ich habe es nicht so mit den Religionen, aber das ist ja aus dem Buddhismus, dass sozusagen auf Marmor auch keine Lotusblüte wächst und sie Schlamm braucht. Mhm. Und so schwer mir das im Alltag manchmal fällt, das zu berücksichtigen, weil wir häufig natürlich auch festhalten an den Dingen, die uns irgendwie durchs ganze Leben lang begleitet haben. Aber tatsächlich muss man sich diesen Dingen stellen. Und mir geht es heute, dass ich diesen Weg gegangen bin, war für mich tatsächlich auch eine Befreiung, weil ich so unglaublich großen Druck hatte, Dinge zu verstecken. Ich wollte normal sein, ich wollte keine Stigmatisierung, ich wollte sein wie alle anderen.
Sie wollten nicht das Opfer sein.
Ich wollte nicht das Opfer sein, ja. Und ich wollte das nicht erlebt haben, was ich erlebt habe. Und natürlich war das auch bei mir diese Zuspitzung, ich wäre daran kaputt gegangen, weil ich natürlich auch immer wieder in der Öffentlichkeit, das hat natürlich mit meiner Biografie zu tun, dass ich den Weg gewählt habe, irgendwie ganz laut zu werden und auffällig zu werden und so weiter. Und ich ja gemerkt habe, dass ich immer wieder damit konfrontiert werde, dass mir gesagt wurde, du bist das, du bist jenes, du machst dieses. Und immer wieder wurde mir die Schuld gegeben. Du bist Stasi, du bist das, du kommst aus so einem Elternhaus. Und irgendwann habe ich gedacht, ey Leute, merkt ihr eigentlich noch, dass ihr über meine Kindheit redet? Ihr gebt mir an etwas Schuld, wo ich zwischen meinem 9. und 16., 17. Lebensjahr. Und ich bin diese Schuldgefühle nicht los, ich werde die nie loswerden. Aber ich denke, dass ich inzwischen einen Umgang damit gefunden habe und das umwandle. Und deswegen zum Beispiel auch in den Betroffenenrat gegangen bin. Ich will nicht ermuntern, dass alle ihre Geschichte erzählen. Jeder muss seinen Weg finden. Aber öffentlich dieses oft so beschwiegene Thema zu thematisieren, diese Stärke habe ich in mir gefunden. Und dazu musste ich aber auch ziemlich harte Wege gehen.
Ja, Frau Michalski, in Hanau, auch Sie reden ja öffentlich drüber. Ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie so offen mit uns darüber gesprochen haben. Und danke für den Anruf.
Gerne. Ja, vielen Dank auch.
Jo.
Tschüss.
Tschüss. Und am Telefon ist Frau Sommerfels aus Bayern, aus dem schönen Bayern.
Ja, hallo.
Ja, da ist sie, wunderbar.
Ja, genau. Also, ich kann mich ganz viel einfach anschließen, was im Laufe der Sendung jetzt auch schon gesagt wurde. Und also ich bin mit mehreren Bezügen mit der Sache verstrickt sozusagen. Zum einen bin ich mittlerweile als Traumatherapeutin tätig und da taucht dieses Thema natürlich auch beständig auf. Und zum anderen bin ich Mutter von zwei betroffenen Kindern, mittlerweile auch erwachsen, aber die vom Vater auch sexualisierte Gewalt erlebt haben als Vorschulkinder eigentlich, genau. Und was mir wichtig ist, hier irgendwie noch reinzubringen, ist, dass ich denke, es gibt einfach ein Klima gesellschaftlicher Übergriffskultur und Kinder sind da einfach ein sehr schwaches Glied in der Kette, aber es ist ja nicht so, dass sich solche Übergriffskultur nicht auch auf andere Bereiche erstreckt, also auch auf erwachsene Frauen oder was auch immer oder Pflegebedürftige, die sich nicht mehr wehren können oder ähnliches. Und diese Übergriffskultur, um das kurz so ein bisschen auszuführen, zum Beispiel, wenn man beim Arzt ist, auch als Erwachsener, ja, da wird einfach von einem erwartet, da zieht man sich aus und dann hat man auch nicht viel Mitspracherecht und wird ein bisschen blöd hingestellt, wenn man mal eine Nachfrage hat, Kontrastmittel oder was auch immer. Also da ist dieses sich ausliefern und einfach mitmachen, das ist einfach auch eine gesellschaftliche Kultur und das ist zum Beispiel für Frauenärzte so eine Leitfaden gibt für einen sensiblen Patientenumgang. Das zeigt ja eben schon, dass es keine verbindlichen Regelungen für einen Umgang in solchen sensiblen Bereichen auch gibt. Und ich denke, das trägt unter anderem auch dazu bei, dass da ganz wenig Bewusstsein in der Gesellschaft ist, dass solche Dinge einfach nicht okay sind, ja. Und auch, dass sich Kindern vermittelt, ja, eigentlich auch so eine totale Unsicherheit, ne? In welchen Situationen ist es denn jetzt okay, dass das gegen meinen Willen passiert und wann nicht? Weil gerade Kinder erleben das ja auch nochmal sehr viel häufiger. Und ich kann auch einfach von den Strukturen sehr Negatives berichten, wenn man dann so etwas meldet. Also bei uns ging das damals dann auch ein bisschen vor Gericht und dann waren Gutachterinnen involviert und die hat zum Beispiel...
Da ging es um ihre Kinder, meinen Sie jetzt, ja, die Erfahrung?
Mit meinen eigenen Töchtern und die hat das Gespräch eröffnet mit dem Satz, du erzählst ja ganz schöne Lügen über deinen Papa. Die hatte vorher schon ein Gespräch mit dem Herrn und...
Das hat die Gutachterin gesagt?
Techniken, die hatte der auch drauf, ja, und aber wenn so mit Kindern und Betroffenen, also auch Familienmitgliedern, mit mir als Mutter, mit welchen, die das auch melden, ja, umgegangen wird. Und da entsteht ja auch was ganz Spezielles, ja, da entsteht auch so ein bisschen, erstens, wenn es nichts bringt, dann melde ich nichts und man hat da mehr Ärger und wer schon mal versucht hat, sowas beim Jugendamt zu melden, der kriegt da auch dann eher genervte Reaktionen oft, ja. Oder ich habe Klienten, die werden dann als erstes darauf hingewiesen, dass sie sich vor einer Verleumdungsklage in Acht nehmen sollen. Mhm. Also das sind so, also da ist eine Misstrauenskulisse in die falsche Richtung. Also gegen Kinder, gegen Betroffene und gegen die Menschen, die es melden.
Andererseits muss man ja irgendwie versuchen, auch an die Wahrheit zu kommen. Ne? Wie, ja, wie macht man das?
Aber wenn du ein Vorschulkind mit einem Satz eröffnen, du erzählst ja ganz schöne Lügen über deinen Papa. Also da,
das ist ja fast schon Manipulation.
Er ist dann trotzdem nicht von seinen Aussagen abgegangen. Und es gab auch noch therapeutische bestätigende Berichte. Da wurden sehr viele Fehler gemacht auch, und es gibt von der Fernuni Hagen aus 2018, glaube ich, eine Studie, dass 50% der familienpsychologischen Gutachten fehlerhaft sind. Das heißt, es gibt ein unglaubliches Defizit auch auf der professionellen Seite, auf den professionellen Strukturen, die mit diesen Themen arbeiten.
Frau Sommerfels legt den Finger in die Wunde. Also das ist wieder der Bogen zu den Themen wie Justiz und so weiter. Es gibt ja das Konzept der Childhood-Häuser, da wo Kinder kindgerecht Befragungen gemacht werden können. Und ich habe das vor kurzem hier selber erlebt, eine Kita, die einen Verdacht hatte und das auch weitergemeldet hat. Dann passierte eine ganze Weile nichts. Dann hat eine Erzieherin bei dem Jugendamtsbetreuer angerufen und dann ging das an andere Strukturen und dann bekam sie so die Auskunft, ich möchte jetzt wissen, dem Kind muss geholfen werden. Was glauben Sie, was ich hier für Fälle habe? Ja. So nach dem Motto, ich habe hier ganz andere Fälle und ich saß fassungslos zu Hause, als ich das, also Frau Sommerfels, ich habe gar nichts gegen Sie zu reden, sondern im Gegenteil.
Vielleicht auch Überforderung, Personalmangel in den Jugendämtern.
Genau, Ihre Geschichte zeigt ja, dass wir gar nicht immer nur vom Ende her denken müssen, im Sinne von, wo ist das Strafrecht defizitär, sondern wir müssen schon vom Anfang her denken, wo liegen die Defizite, Personalmangel, Hilfestrukturen müssen fehlen. Ich glaube, da kann Frau Bodeschwing ein Lied von singen, das brauche ich hier gar nicht als Thema wegzunehmen, sozusagen viel zu wenig Personal, viel zu wenig ausgebildet. Und da sind wir wieder bei der Politik, was wir vorhin hatten, die natürlich diese Strukturen zur Verfügung zu stellen hat. Politik und Gesellschaft haben nicht das Recht, Hilfe zu verweigern. Und indem sie den Ausbau von Hilfestrukturen, den Ausbau von Begleitstrukturen, zum Beispiel dürfen Kinder, Frau Bodelschwing, berichten Sie mich, wenn das nicht mehr stimmt, Kinder dürfen noch nicht in therapeutische Betreuung, solange der Strafprozess noch nicht angefangen hat, beziehungsweise sozusagen noch nicht der Fall vor Gericht gelandet ist. Entschuldigung, ich wollte mich jetzt nicht verhaspeln. Also das sozusagen Therapeut.
Kann ich ergänzen? Ich glaube, Sie dürften schon, aber man versucht es.
Man versucht es zu vermeiden. Genau.
Erinnerungen sozusagen
zu verfälschen,
dann abzuschwächen,
weil
es dann sozusagen am besten abrufbar, wenn es noch nicht therapeutisch.
Richtig.
Sozusagen ein bisschen geheilt oder ähnliches wurde.
Ja. Deswegen die Forderung nach den Childhood-Häusern, die es in Deutschland teilweise schon gibt. Das heißt, wir haben viel früher Möglichkeiten einzugreifen, um mit diesem Thema umzugehen und Kinder und Jugendlichen in der Situation zu helfen.
Frau Sommerfels, ich danke Ihnen sehr für Ihre Schilderung und für Ihre Anmerkung.
Ich würde gerne eins noch anfügen.
Eine in aller Kürze, bitte.
Ich finde, da wird auch sehr viel von Kindern gefordert. Auch wenn es eben, es wurde auch schon ein bisschen gesagt, aber es muss sehr viel mehr Aufmerksamkeit, einfach initiativ kommen auf Kinder. Also das muss sozusagen eigentlich immer
aktiv auf sie zugehen,
gedacht werden. Ja? Mhm. Und wir haben jetzt hier in der Sendung auch ganz viel wieder diese Strukturen, wo eigentlich dann nicht Familienmitglieder Täter sind, ja, im Sportverein und so weiter. Gerade im familiären Umfeld, wenn es da zu Täterschaft kommt, da spielen ja Loyalitäten eine Rolle. Und also meinen Kindern wurde da zum Beispiel vom Vater erzählt, ich wüsste das ja eh schon, als sie gesagt haben, sie erzählen mir das. Und da muss man mal sich vorstellen, was das mit einem Kind macht.
Ja.
Und was ich einfach, was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, die Behandlung, die meine Kinder dann auch in diesem jungen Alter dann erfahren haben von Jugendamt, da wurden dann begleitete Umgänge zwangsangeordnet und so weiter. Mhm. Was das für traumatisierende Folgen hatte, das war also nicht weniger als die, ich sag mal, relativ kurzzeitigen sexualisierten, gewalttätigen Übergriffe des Vaters.
Danke auch nochmal für diese.
Das zog sich dann einfach noch lange hin und vermittelte ihnen eigentlich dann auch eben ein Gefühl fehlenden Schutzes. Ja?
Und danke nochmal für die wichtige Ergänzung. Ich muss jetzt hier leider einhaken, weil wir so ein bisschen tatsächlich langsam zum Ende unserer Sendung kommen. Wir haben 2 Stunden. Danke für den Anruf und viele Grüße nach Bayern. Wir haben 2 Stunden und wir könnten natürlich und sollten sicherlich auch an anderer Stelle noch ausführen. ausführlich und weiter über dieses Thema reden. Viele Dinge haben wir angesprochen. Natürlich bleiben auch viele Fragen offen und das ist noch ein großes, weites Feld und noch viel zu tun und noch viel auch besser zu machen bei der Frage, wie können wir Kinder schützen und Täter entdecken bei sexualisierter, bei sexueller Gewalt. Angela Marquardt war bei uns hier, Mitglied im Betroffenenrat bei der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke auch, dass Sie diese Sendung gemacht haben. Das ist wichtig.
Natürlich. Und Tanja von Bodelschwing, Sozialpädagogin, Vorstand im Beratungsverein NINA, die ein bundesweites Hilfetelefon anbietet. Ich danke Ihnen auch sehr für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Ja. Vielen Dank.
Und wie gesagt, alles finden Sie natürlich auch Informationen zu Hilfe und zu vielen weiteren Hintergründen unter deutschlandfunkkultur.de.